Mr. Tuckerton's Snotcast. Hallo und willkommen heute zur ersten Folge des Mr. Tuckerton Nerdcast. Ihr seid mich ja sonst bei anderen Podcasts gewohnt. Ich dachte mir aber zum Feier des Tages von Civil War starte ich mein erstes eigenes Projekt. Viele haben es ja schon öfters gefordert, weil ich ja doch beim Syndicast und auch bei Teddy Gone öfters zu Gast war. Bezüglich Marvel-Nerd-Themen dachte ich mir, ach, ich habe eigentlich so viel dazu erzählen. Will nicht immer in jedem Podcast dabei sein und von dem her kriegt ihr jetzt auch einen eigenen Nerdcast von mir, wo ich mir natürlich auch gerne Gäste einlade. Heute habe ich die Ehre, dass ein Kollege von Welle Nerdpool dabei ist, der Herr Pascal. Ich grüße dich, Pascal. Hi.
Hallo, ich grüße dich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank, dass du kommst. Wie gesagt, ist nicht selbstverständlich, dass man bei so einem Null-Viewer-Cast gleich mitmacht und sich noch Zeit nimmt, gerade wenn man gerade aus dem Kino kommt. Ich habe den Film gestern gesehen, du warst ja gerade frisch drin. Ich habe ja sozusagen gerade aus dem Kino abgeholt und ich glaube, du bist noch ein bisschen geflasht, ne?
Genau. Ja, also ich bin halt, ich glaube, vor 2 Stunden liefen die Credits und in dem Sinne ist alles noch sehr frisch. Ist halt auch noch nicht perfekt alles verarbeitet. Deswegen kann es sein, dass da noch so ein bisschen so ein bisschen durcheinander herrscht in meinem Kopf, aber grundsätzlich sehr geflasht.
Sehr gut. Und was ja alles erwarten, bei Twitter habe ich schon ein bisschen gespoilert, er ist genauso schlecht wie Age of Ultron. Nein, Schmarrn, er ist super geil und ich war gestern super happy in der Premiere gesessen und habe mir einfach nur gefreut, dass Joss Whedon weg ist und dass wir trotzdem hunderttausende Charaktere dabei haben, aber komischerweise es sich anfühlt, als ob irgendwie ein Sammler da Superhelden einfach in Szene setzt, sondern ich glaube, das ist so ein kleines Vorfazit. Der Film hat uns, glaube ich, beiden sehr, sehr gut gefallen. Es ist kaum Strecken dazwischen. Es gibt eine Szene, die ich später ansprechen werde, die mich total gelangweilt hat, aber sonst wahnsinnig guter Cast, wahnsinnig gute Sprüche, richtig geile Avengers-Atmosphäre, obwohl es ja ein Captain America-Film war.
Ja, das stimmt. Nee, das kann ich so bestätigen. Also vieles, was mich halt auch an den Avengers-Filmen gestört hat, hat mir hier so überhaupt nicht gefehlt. Ich habe immer mal grundsätzlich so ein bisschen bei den MCU-Filmen, manchmal treffen die für mich nicht so den Mittelwert zwischen lustig und Ernsthaftigkeit so. Manchmal geht mir das dann zu sehr in die, also kann ich den Film stellenweise nicht mehr so ernst nehmen, weil da zu viel lustige One-Liner und zu viel Albernheiten drin sind. So, das, aber das hat das für mich hier perfekt getroffen.
Genau, jetzt kannst du ein bisschen was von dir erzählen, Pascal, natürlich auch von eurem Podcast-Projekt. Ach so. Vielleicht kennst du den einen oder anderen Follower noch nicht.
Genau, ich bin Mitglied beim Welle Nerdpool Podcast. Das ist auch Podcast. Wir haben 2 Podcasts. Einmal den Podcast, der Welle Nerdpool heißt. Da besprechen wir, versuchen wir einmal im Monat, bisher haben wir es immer geschafft, ein großes Thema in einem etwas längeren Podcast zu besprechen. Zum Beispiel haben wir auch einen Marvel Cinema Universe Cast. Mit denen, und da habe ich tatsächlich aber nur technisch assistiert, mit dem lieben Teddy und der Michi von der, und jetzt korrigiere mich gern, Cine Couch.
Genau, nicht genau. Cine Cast, die ich auch hier herzlich grüße.
Ja, das ist, das bringt mich alles sehr durcheinander. Genau, hatten wir zu Gast, und was haben wir, der letzte Cast, den wir veröffentlicht haben, ist Naruto. Da haben wir uns 4 bis 5 Stunden lang über Naruto ausgelassen. Jetzt haben wir aktuell einen Sitcom-Podcast aufgenommen, der die nächsten Wochen online gehen wird. Und ein Dark Souls, Bloodborne, Demon's Souls-Podcast ist auch schon in Planung. Das ist so unser Hauptprojekt. Und ansonsten gibt es noch Matzes Kinowoche. Das ist der liebe Matthias, der bestimmt bei dir irgendwann auch mal als Gast in Erscheinung treten
Pokémon
wird.
Pokémon kommt der sogar. Haben wir sogar schon geplant.
Ah, das ist doch super. Gleich angeteased. Genau, der macht noch einen wöchentlichen Kino-Podcast, weil er jetzt dank seiner UCI Flatrate-Karte komplett ausrastet und jede Woche einiges zu erzählen hat. Genau. Und ansonsten gibt es bei uns noch Blog-Einträge bezüglich Comic-Rezensionen machen wir viele, bisschen auch Videospiele, das soll aber noch mehr werden. Und ja, so alles, was irgendwie so in unserem Nerd-Kosmos, der uns interessiert, stattfindet. Kann man mal vorbeigucken, das ist www.wellenerdpool.de. Ja, und auf Twitter findet uns man auch unter @welle_nerdpool zusammengeschrieben. Und mich jetzt im Speziellen, kannst du vielleicht nochmal verlinken, unter @obvious_sun.
Mach ich natürlich. Was noch ganz wichtig ist, ich glaube, ich hatte ein einjähriges Jubiläum letztes Mal. Ich habe irgendwie eine Torte gesehen von Welle Nerd auf Twitter.
Ja, das ist das Einjährige hatten wir schon ein bisschen länger, aber die Torte wurde dann quasi von der Matthias besseren Hefte nachgereicht. Und ich habe jetzt noch ein ganz kleines Stück im Kühlschrank. Die ist echt sehr, sehr, also da kann man lange mit Spaß haben mit dieser Torte.
Das ist doch Wahnsinn. Also wie gesagt, also gerade bei so Hobbyprojekten ist ja ein Jahr wirklich eine lange Zeit. Also ich habe es ja bei meinen Retro-Cast gesehen, nach 6 Folgen war die Luft raus, war einfach wieder zu viele Sachen nebenbei. Komm, ich hoffe auch, dass dieser Podcast mehr als 6 Folgen kriegt. Das ist das Ziel. Aber ein Jahr wirklich gleichbleibend Content zu produzieren, ist für ein Hobbyprojekt einfach schon eine Auszeichnung. Ja. Also
das stimmt. Da bin ich auch sehr stolz tatsächlich auf uns. Wir hatten das auch schon vorher, bevor wir angefangen hatten, war ja halt auch schon so ein Jahr Planungsphase. Es gibt auch noch so einen mysteriösen Episode 0 Podcast, den wir halt schon viel, viel früh aufgenommen haben, den wir wahrscheinlich irgendwann mal nachreichen werden, aber dazwischen war halt auch so eine Lücke, bevor wir online gegangen sind und jetzt, seit wir online sind, schaffen wir es tatsächlich, uns einmal im Monat zu treffen und ja, es macht halt auch einfach irre Spaß, deswegen ist es halt auch einmal recht einfach, so es ist, also die Podcasts zumindest sind so zu keinem Zeitpunkt irgendwie so, dass man denkt, ach, jetzt muss ich aber, sondern immer, ja, yeah, cool, wir dürfen wieder, so nach Motto.
Glaube ich auch ganz wichtig. Also da bin ich auch gespannt. Gerade mit euch als Gäste ist es halt schön. Weil ich glaube, diese Podcasts, die ich machen will, sind sowieso exakt das, was ich auch machen will, wenn ich mit euch privat schreibe oder twittern würde. Von dem her finde ich es einfach spannend, da sozusagen auch mal Zuhörer zu haben, auch mal Feedback zu kriegen. Ich bin ja schon bekannt als Chefkritiker, sage ich mal, weil ich halt wirklich als Comic-Nerd einfach viele Sachen nicht verzeihen kann. Also da bin ich leider kindisch in dem Fall, aber bei manchen Sachen denke ich mir einfach so, oh Mann, warum macht ihr das? Und das muss man sagen, das ist bei Civil War, super Überleitung,
sehr gut.
Anders. Weil, was wir sagen können, ohne zu spoilern, also wenn ihr das Buch, übrigens, es gibt auch ein Civil War Buch, das habe ich auch gelesen, der Roman ist recht gut und es gibt natürlich den Sammelband, das ist ja schon etwas betagten Comics und wir können jetzt schon mal spoilern, Civil War, der Comic, hat eigentlich gar nichts zu tun mit Civil War, der Film. Also,
nö, es gibt halt so einen ähnlichen Konflikt und vielleicht so im Storyaufbau kann man auch so kleine Parallelen sehen, dass es halt erstmal natürlich so einen Grund geben muss, warum dieser Konflikt überhaupt entsteht, aber
also, was wir mal sagen können, ist, was passiert eigentlich im Comic? Also im Comic läuft so, dass im Endeffekt ja das Comic-Universum ja nicht nur aus irgendwie 6, 7 Avengers besteht, sondern aus Hunderten bis Tausenden Superhelden, die aus irgendwelchen Gründen Superkräfte bekommen haben, durch Spinnenbisse, durch sonst irgendwas, durch irgendwelche Steine und sonstiges. Das heißt, es gibt aber Tausende von irgendwelchen Helden auf der Welt und dazu gehört auch eine Jugendgruppe, also eine Jugend-Superheldengruppe, genau, die sehr unerfahren sind. Und ich glaube, im Buch jagen sie, glaube ich, eine Schule hoch aus Versehen bei einem Kampf.
Eine Schule?
Kindergarten, irgendwie sowas.
Ne, ich glaube, das war tatsächlich, ich weiß es gar nicht. War das nicht einfach nur in irgendeinem Vorort, einfach eine sehr große Explosion? Kann aber sein, dass du in der Schule recht hast, dass sie da benachbart
sind. Also irgendwas, auf jeden Fall, wo viele Kinder gestorben sind. Und daraufhin kommt es in den Comics dahin, dass sich die Leute registrieren müssen. Also alle Superhelden müssen sich registrieren oder werden eben gejagt. Das ist so im Endeffekt der Quell des Konfliktes im Endeffekt. Und da gibt es halt zwei Teams. Tony Stark sagt halt natürlich selber, weil er ja seine geheime Identität selber verraten hat, ja, ist überhaupt kein Problem, ich sehe da kein Problem, mich bei S.H.I.E.L.D. zu registrieren und für die Seite der Guten zu kämpfen. Und Cap sieht halt im Endeffekt das anders. Er sagt halt, nee, Superhelden haben auch Rechte, weil wenn jemand meine Geheimidentität kennt, kann er meiner Familie ja schaden. Und das ist der Konflikt und im Endeffekt wird er gelöst, indem man Peter Parker auf Seiten von Iron Man dazu bringt, seine Geheimidentität zu verraten. Und natürlich passiert dann, was passiert. Tante May wird angegriffen und all solche Sachen passieren. Mhm. Das ist ein ganz großes Comic-Event gewesen, auch mit Side-Stories zu X-Men und 1000 Comics dazu im Endeffekt, die das irgendwie beeinflusst haben, die Randbedingungen von Civil War hatten. Und im Endeffekt hat es dann alles mit Caps Tod geendet, am Endeffekt. Und das war halt damals schon hart. Also, Side-Fact dazu, Captain America wurde dann Falcon wurde dann zu dem ersten schwarzen Captain America in dem Folge. Mhm. Und wir spoilern jetzt nicht, weil wir sind eben nicht Spoiler-Cast. Also wir können nur sagen, es läuft nicht exakt so ab, sondern es gibt ein, zwei Linien, die sich kreuzen, auf jeden Fall. Auch Sachen, die irgendwie in der Meta-Ebene ähnlich sind. Aber man kann sagen, wenn ihr das Buch gelesen habt, seid ihr überhaupt nicht gespoilert oder den Comic.
Nee. Und ich muss auch sagen, ich habe der Sascha von Valley Nerdpool, der ist da auch was die Spider-Man-Comics angeht, immer recht aktuell. Ich glaube, das ganze, die ganze Storyline, dass er seine Geheimidentität aufgegeben hat, das wurde später auch wieder geretconnt, soweit ich weiß. Ist das richtig?
Ich glaube schon. Also er hat ja mehrere Male seine Geheimidentität verraten. Mhm. In irgendwelchen Universum, irgendwelchen Resets. Also es ist immer schwer, gerade die alten Comics in die Timeline reinzutun, weil natürlich das Marvel Universe andauernd mal resettet wird. Das ist natürlich auch bei DC das Gleiche. Was sie jetzt leider ja auch bei Star Wars gemacht haben, macht die Sache nicht einfacher, leider.
Nee, das stimmt allerdings. Das macht es nur komplexer.
Genau, die Frage ist, Spoiler haben wir noch irgendwas zu sagen, außer geht bitte ins Kino, das ist aus meiner Sicht, und jetzt kommt der Chefkritiker, der beste Marvel-Film seit Iron Man. Also Iron Man ist bei mir unangefochtene Spitze, hat aber was damit zu tun, dass ich dann Hardcore-Nerd-Fan bin, aber er schafft es, besser als Avengers aus meiner Sicht zu sein, weil er eben eine komplexere Storyline hat, die gut funktioniert, und Avengers hatte eine sehr plumpe Storyline, die aber genial umgesetzt war. Aber ich würde sagen, dass vom Inhalt und auch von den Bildern das der beste Marvel-Film war.
Ja, ich habe auf jeden Fall jetzt keinen anderen Marvel-Film, wo die Stimmung mich so sehr, also wo mich die Story so sehr in den Bann gezogen hat und ich mitgefiebert habe. So die meisten anderen Filme haben eher für mich so einen rein unterhaltenden Faktor gehabt, vielleicht mit so ein paar Ausnahmeszenen mal zwischendrin. Aber so, dass ich richtig, dass mir das so ein bisschen auch, so an die Substanz gegangen ist, das hatte ich jetzt mehr oder weniger zum ersten Mal tatsächlich.
Ich muss auch sagen, die Stimmung war natürlich sehr düster. Und das fand ich auch mal sehr gut für den Marvel-Film, weil irgendwie, Avengers haben mich immer ein bisschen geärgert, man reißt eigentlich komplett New York ein, aber die Stimmung ist zu keiner Zeit irgendwie im Keller. Und auch bei Age of Ultron, der im Endeffekt ein ganzes Land ausgelöscht hat und die ganze Welt, war nie irgendwie das fassbar, dass es eine Gefahr gibt, weil man immer diesen lachenden Blecheimer hatte, der immer gegrinst hat. Das hat dann irgendwie die Stimmung ein bisschen kaputt gemacht, auch mit seinem kindischen Verhalten. Da ist halt Zemo ein ganz anderer Charakter. Also man merkt die Bedrohung die ganze Zeit.
Genau, das ist tatsächlich, ich fand ja Ultron wirklich gut. Also jetzt nicht den Film. Also den Film fand ich, da könnte ich jetzt länger drüber reden, aber den Charakter, wie er dargestellt war, war schon ganz gut, aber halt für mich eher der wirklich Comic-Comic-Bösewicht im Sinne von ist schon irgendwie cool, aber nehme ich jetzt auch nicht, geht mir jetzt nicht nahe. Und jetzt halt der Zemo, gespielt von Daniel Brühl, das hat sich halt für mich viel echter angefühlt. Und jetzt ohne zu spoilen, aber auch so die Motivation dahinter hat mich auch ziemlich umgehauen, aber dachte ich, ja, okay.
Nachvollziehbar.
Sehr nachvollziehbar, genau. Ein bisschen mehr als einfach nur, ich bin böse, das Selbstzweck, nur um böse zu sein.
Ich muss auch sagen, ich war ja erst ein bisschen schockiert von Zemo, weil, wie gesagt, er trägt nicht seine comichafte Maske, er ist auch kein Superheld, sondern er ist ein Mensch, ohne das zu großartig zu spoilern. Also, und das funktioniert halt. Er ist halt wirklich ein Mensch und Daniel Brühl präsentiert sich auch wirklich toll. Also ich war wirklich verwundert, weil ja für mich einfach so deutsche Schauspieler nämlich nicht so wirklich tief ernst. Aber da hat er mich echt überzeugt. Also er war immer eine Bedrohung. Also man hat immer gedacht, oh nein, das funktioniert wirklich, was er plant. Und das war das Interessante, fand ich.
Stimmt. Ist aber auch immer so, glaube ich, so ein bisschen die Frage, ob man jetzt Daniel Brühl wird immer manchmal auch schon so als Semi, er ist ja schon irgendwie ein deutscher Schauspieler, aber ich glaube ja eigentlich in Spanien geboren. Ich bin sowieso so von den deutschen Schauspielern, die ich sehr zu schätzen weiß, da gehört Daniel Brühl auf jeden Fall dazu.
Ich bin überhaupt nicht im deutschen Film zu Hause. Also so aus Elisa Embarek ist mir ein Begriff, weil mich meine Freundin immer in diese Filme schiebt, aber sonst bin ich halt amerikanisiert leider.
Dann hast du ja aber wahrscheinlich trotzdem Inglourious Basterds auch gesehen.
Ja, den habe ich gesehen.
Genau, da finde ich ihn zum Beispiel, hat er mich auch sehr überzeugt.
Der hat mitgespielt?
Ja,
habe ich jetzt gar nicht im Kopf.
Er ist der Scharfschütze. Jetzt frag mich nochmal, wie der hieß. Aber genau, er ist die Hauptfigur des Films quasi, der nachher im Kino läuft.
Wirklich? Ich muss mir nochmal angucken. Also.
Wahnsinn. Naja, okay.
Genau, und jetzt würde ich sagen, beenden wir den Spoiler-Teil, weil ich glaube, wir sind beide scharf drauf, den Film zu erzählen und im Endeffekt da in alle Details reinzutauchen. Also von dem her, meine lieben Freunde, jetzt kommt der Spoiler-Teil. Wir werden keine Rücksicht darauf nehmen. Bitte beendet hier den Podcast, geht ins Kino und hört ihn euch dann an. Wie gesagt, wir sind beide keine Fans davon, 50 Minuten über den Film zu reden, ohne ein Story-Artefakt irgendwie zu beleuchten. Von dem her nochmal ganz großer Spoiler-Talk und wir werden hier keine Rücksicht nehmen. Ihr könnt jetzt immer noch ausschalten. Wenn ihr jetzt immer noch zuhört, schaltet aus. Es kommen jetzt Spoiler. Ich möchte kein Geweine auf Twitter oder auf Facebook hören. Jetzt kommt der Spoiler-Teil.
Genau,
so.
Ich würde auch. Ja.
Ja, Pascal, schieß los.
Achso, nee, ich wollte nur noch mal kurz auch wirklich empfehlen, auch wenn man jetzt denkt, achso, das ist ja irgendwie jetzt ein so ein MCU-Film, was soll ich da schon groß gespoilert werden? Nee, jetzt, was den Film angeht, tatsächlich erst den Film gucken, dann hören, was wir sagen.
Genau. Weil schon die erste Szene sehen wir einen alten Bekannten. Wir sehen, dass sie in der Nähe von Wakanda sind und observieren. Ganz entspannt. Man sieht auch, Wanda ist jetzt wirklich im Team integriert. Die wird also richtig zur Spionin auch ausgebildet von Black Widow. Und sie untersuchen irgendwas. Man weiß am Anfang nicht so wirklich, was. Es kommt dann raus, dass es im Endeffekt Crossbone ist. Das ist, wie hieß er in Captain America 2, der Typ?
Boah.
Auf jeden Fall der Typ, der im Einsturz im Haus, der dagegen Mackie kämpft, der dann unter Schutt begraben wird in dem Shield-Hauptquartier. Mhm. Der ist wieder zurück als Crossbone und sie versuchen irgendwie eine Biowaffe zu finden. Natürlich gibt's Kampf und alles. Black Widow schnappt sich dann auch im Endeffekt diese Biowaffe, sieht alles gut aus. Bis dann der Kampf zwischen Crossbone und Cap läuft. Und Cap ist natürlich wie immer immer noch sehr zu Bucky hingezogen. Es gab ja auch die Endcredit-Szene von Ultron, wo man ja Bucky auch noch kurz sieht. Und natürlich passt er da nicht auf. Im Endeffekt hat Crossbone einen Sprengstoffgürtel um und will eigentlich Captain in die Luft jagen. Wobei ich die Szene ein bisschen komisch fand, weil im Endeffekt als ob ihm das was ausmachen würde. Also im Endeffekt wird er mit Laserstrahlen beschossen und alles passiert nichts. Ich glaube nicht, dass ihn irgendwie ein bisschen C4 großartig Probleme bereitet.
Ich finde das immer schwierig tatsächlich für mich, so ein bisschen Captain Americas, ich nenne es mal Mortalität, einzuschätzen, weil er schon immer sehr erpicht darauf ist, halt alles mit seinem Schild abzuwehren. Aber prinzipiell hast du schon recht. Wahrscheinlich hat er sich dann in dem Moment, oder war so die Logik dahinter, ja lieber in der Luft, weil wer weiß, was das jetzt für eine Explosion ist, da sind hier durchaus noch andere Menschen. Ne? Aber ist dann ja, erzähl ruhig weiter.
Genau, Wanda ist dann zur Stelle, hat aber ihre Kräfte nicht 100% im Griff, jagt diesen Feuerball im Endeffekt hoch und trifft aber leider voll in ein Gebäude, was dann auch später rauskommt, dass das nicht so toll war, weil da irgendwie ein Wakanda-Hilfsfonds da war und 11 Wakanda Wakandas dabei sterben. Führt natürlich dazu, man hat es in den Trailers ja schon gesehen, dass im Endeffekt ja, es dann später zu Problemen kommt. Aber wir sehen dann einen sehr komischen Flashback, auch nicht irgendwie so vor 15 Jahren oder gestern. Warte mal. Ja, jetzt so, wir haben eigentlich roten Faden aufgeschrieben, ich habe es natürlich jetzt versaut.
Alles gut.
Wir haben eigentlich was vergessen, nämlich den Flashback von Bucky. Wir sehen nämlich am Anfang des Films 1991. Und da sehen wir den Winter Soldier, wie er da liegt. Und im Endeffekt mit einem Buch mit dem roten Stern, im Endeffekt das gleiche, was er auf dem Arm hat, Wörter. Also ganz komische Wörter einfach gesagt in Russisch. Und darauf geht er irgendwie in seinen Commander-Modus. Und
Freight Car, irgendwie sowas, ja. Es gibt so eine Wortkombination, die ihn programmiert.
Genau, die ihn sozusagen zurücksetzt, weil Bucky kann ja irgendwie gegen diese Gehirnwäsche antreten. Er hat ja auch am Cap 2 Cap dann aus dem See gefischt sozusagen. Und man kann ihn sozusagen immer damit programmieren. Dann kommt diese Wakanda-Szene und danach kommt wieder eine Flashback-Szene, vermutliche Flashback-Szene. Man wundert sich, man sieht irgendwie ein CGI, Robert Downey Jr., der sehr jung aussehen sollte, sehr verkatert irgendwie an irgendeinem Tag rumliegt und sich im Endeffekt von seinen Eltern verabschiedet.
Genau, ich glaube, ist kurz davor, dass die, also steht, ich glaube, das ist das Weihnachtsfest, er ist bei seinen Eltern und will dann auch sein Studium beginnen und muss sich jetzt quasi so zum letzten Mal, also halt im Anschluss zum letzten Mal von seinen Eltern verabschieden.
Genau, und man merkt halt irgendwie komisch, also Robert Downey Jr. sieht sehr jung aus, was ein bisschen spooky aussah, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das war echt gut gemacht.
Ja, also man hat schon zweimal sehen müssen, so, wer ist denn der Typ? Man hat sich irgendwie, das ist irgendwie der Vater von Toy Story, aber wer ist der Kerl? Und dann sieht man halt wirklich so, es ist halt wirklich ein komplett CGI-modellierter junger Robert Downey Jr.
Ist das nicht einfach nur eine gute Maske gewesen?
Ich war mir nicht sicher, ehrlich gesagt.
Ich auch nicht. Ich dachte so, weil, also entweder sehr, sehr gute Maske oder halt so einfach ein bisschen, wahrscheinlich schon von ihm geschauspielert, aber dann halt mit CGI nochmal drüber vielleicht.
Irgendwie sowas. Also es sah spooky aus, weil, wie gesagt, das hat man halt überhaupt nicht erfassen können und wundert sich irgendwie so, was ist denn jetzt los? Und dann kommt halt raus, dass er im Endeffekt so ein Virtual Reality Therapieraum gemacht hat, um sozusagen Erinnerungen durchzuleben, die man sozusagen psychologisch im Endeffekt ausarbeiten will oder sich damit beschäftigen will. Und stellt halt vor, sozusagen jeden MIT-Studenten volles Stipendium zahlt plus irgendwie alle Sachen sind gezahlt sozusagen, alle Kosten, die dadurch erzeugt werden, sind halt gezahlt und dann geht er auch runter, wird genau, auf einen gefeiert.
Ich weiß gar nicht, ob du das so erwähnt hattest, du musst nochmal vielleicht nur erklären, dass es ja halt alles auf einer Bühne stattgefunden hat, was mir am Anfang einem gar nicht klar wird. Und dass da halt dann das auf einer Bühne vor den Studenten des MITs quasi eine Präsentation dieser Technik war. Und ja, im Anschluss daran, dass er dann den halt sehr großzügige finanzielle Spenden zusichert.
Genau, und sozusagen, sie sollen sich keine Sorgen machen, Geld ist gezahlt, sondern einfach an neuen Innovationen arbeiten. Und dann geht er so ein bisschen auf die Flucht vor dem Direktor, der ihn irgendwie irgendwelche selbst bratende Bratwürste sozusagen unterjubeln will.
Genau.
Und trifft halt eine schwarze Frau unten. Wo er erst meint, sie hat eine Waffe in der Handtasche, weil, wie gesagt, die Avengers sind, man merkt das dann schon, nicht mehr die beliebtesten. Das sind nicht so beliebt wie bei uns jetzt in der realen Welt, sondern sehr verhasst, weil sie natürlich einerseits Leute retten, aber halt auch ganze Gebäude wie in Age of Ultron oder ganze Landstriche einfach mal auslöschen. Und wie soll es anders sein? War das halt irgendwie ein amerikanisches Kind, das irgendwie vor seinem Studium beim MIT humanitäre Hilfe machen wollte und leider in Sokovia das gemacht hat und die Mutter Robert Downey Jr. oder Iron Man erklärt, ja, danke schön, dass sie eine komplette Stadt auf den Kopf meines Kindes geworfen haben.
Genau, das war eine schon recht bewegende Szene, fand ich, wie sie ihm das da erzählt hat. Man merkt doch dann, dass ihm das halt doch sehr nahe ging. Und aber wo du gerade nochmal den Punkt angesprochen hast, von wegen, sie sind nicht so beliebt und auch in der Szene, wo sie in die Handtasche greift und dann zieht sie ein Foto von ihrem Sohn raus, der ja halt da vor einem Jahr gestorben ist, da dachte ich so, ja, eigentlich stimmt das. Dadurch, dass ja jeder weiß, wer Iron Man ist, es ist eigentlich schon so albern, dass noch niemand ihn einfach erschossen hat. Das ist so, bei den anderen okay, aber wieso, naja, aber das wäre ja blöd, ne? Das gehört halt dazu.
Ja, war halt schwierig. Ich habe schon erst mal gemacht, okay, es wird angegriffen, aber wie gesagt, man merkt einfach immer mehr, und das ist auch das Credo des Films, ja, Superhelden sind echt super, aber sie machen auch super viel kaputt und was ist da besser? Also gut, ich weiß nicht, wie realistisch das ist, glaube ich, wenn Aliens hier in München angreifen würden, wäre ich auch froh, wenn die Aliens getötet werden würden und die Stadt wäre halt dann in Trümmern. Also wäre mir lieber, als dass wir alle tot sind. Also das ist halt auch so ein bisschen das Problem vom Film, so ein bisschen, ja, ist ja gut, dass ihr auf alle böse seid, aber was ist die Alternative?
Also das ist so ein bisschen dieser moralische Konflikt, der da auch generell sich durch den Film durchzieht. Dieses, wie ist das halt, man kann ja auch theoretisch pazifistisch handeln, wenn man einen Menschen tötet und dadurch das Leben von Hunderten sichert, ist das natürlich auf jeden Fall ein Mehrwert, den man geschaffen hat. Aber wahrscheinlich ist die Frage, ob man, beziehungsweise ist ja das, was dann auch so die Frage ist im Endeffekt, ob man nicht auch das Leben des einen auch hätte retten können. So, wenn man schon Superkräfte hat.
Genau, wo wir eine super Überleitung haben, weil dann sieht man sozusagen im Avengers Hauptquartier einen sehr alten Bekannten aus einer der ersten Marvel-Filme, nämlich General Ross, den wir aus The Incredible Hulk kennen, der im Endeffekt dieser durchgeknallte General ist, der ja hinter Bruce Banner her ist, wie sonst irgendwas, der ja auch eigentlich der Red Hulk wird in den Comics. Wo ich auch gedacht habe, kommt da vielleicht irgendwas? Nee, ist nichts gekommen. Also wie gesagt, da geben auch die Comic-Line nicht mit. Und Ross ist jetzt irgendwie Verteidigungsminister, glaube ich, gewesen, der jetzt im Endeffekt den Avengers im Hauptquartier nicht klar macht. Passt mal auf, wir haben hier die UN, 117 Länder, glaube ich, oder 107, wollen im Endeffekt die Avengers als Superheldengruppe eigentlich unter ein spezielles UN-Organ stellen. UN ist auch besser als jetzt Amerika oder Deutschland oder sonst irgendwas. Aber natürlich versteht man zu der Zeit noch Captain America, weil im Endeffekt ein Jahr später oder ein bisschen länger als ein Jahr vorher ist ja S.H.I.E.L.D. gefallen, wo man gedacht hat, ja, S.H.I.E.L.D., das ist hier. Die passen auf, die sind kein Land zugeordnet im Endeffekt. Die können im Endeffekt machen, was sie wollen, sind unabhängig. Ja, und es war halt dann Hydra. Und da versteht man so ein bisschen Cap am Anfang, dass er sagt, ja, übrigens, wir hatten da vor anderthalb Jahren schon mal was. Wir trauen der Army nicht. Und man merkt halt, dass Tony auf einmal sehr still ist, der sitzt halt da hinten in der Ecke. Also man muss sagen, es werden ihnen alle Szenen vorgespielt, eben alles, was passiert ist, New York, Sokovia, was hat das noch gezeigt?
Warte mal, die beiden werden gezeigt und wird da nicht sogar nochmal Lagos gezeigt?
Lagos wird gezeigt, also genau, Wakanda sozusagen.
Mhm.
Und was noch irgendwas?
Nee, und halt die beiden, also die beiden Hauptszenen aus den Avengers-Filmen. Was ich übrigens sehr meta fand, denn was sie da zeigen, sind ja quasi Originalschnitte aus dem Film, sodass quasi das, was wir im Kino gesehen haben, jetzt im Universum so zu Fond-Footage geworden ist. Genau. Weil das dann ja angeblich anscheinend von einem Reporter-Team oder sonst wem aufgezeichnet wurde.
Nee, also wie gesagt, auch eine sehr bewegende Szene. Man sieht auch, so Kobe wieder auf den Boden fällt. Das war dann natürlich sehr bedient. Und es ist halt dann spannend, weil, wie gesagt, einerseits kann man halt eigentlich den Regierungen nicht vertrauen, weil wir haben ja auch gesehen in Captain America 2, da war ja der der Weltsicherheitsrat ja auch involviert im Endeffekt und unterwandert und so. Also man versteht es einerseits schon, dass sozusagen Cap eigentlich sagt so, hört mal zu, also wir hatten eigentlich vor anderthalb Jahren das andere. Aber man versteht auch Iron Man, der einfach sagt, pass mal auf, wir können nicht immer wie so eine schnelle Eingreiftruppe einfach immer alles kaputt machen. Und man, also ich muss auch sagen, ich bin ja Team Iron Man und ich verstehe das schon, ehrlich gesagt, weil ich einfach sage, okay, sie können keine gottähnlichen Sachen machen. Sie haben mit Thor und Hulk im Endeffekt, General Ross vergleicht es natürlich mit Atomsprengköpfen, wo er nicht ganz Unrecht hat, wenn der Hulk mit dem Hulkbuster-Szene, der kann halt ganze Landstriche zerstören. Ja. Und das muss man halt schon irgendwie eingrenzen. Und Thor kann halt auch auf seine eigene Agenda machen, was er will. Wir will ihn denn aufhalten. Und das bisschen lächerlich ist natürlich, wovor die Angst steht, wer soll denn die Avengers aufhalten? Sie haben Vision, also sie können ja gerne mit Panzer auf die Avengers-Zentrale gehen. Was soll denn dann passieren? Also es war so der Knackpunkt in der Story, wo ich sage, ich verstehe komplett Tony, aber was wollen sie denn machen? Man sieht ja auch später im Film, Tony kann die auch verarschen, wie er will. Also sie sind ja unterlegen. Also es war im Endeffekt so eine Performer-Sache, dass man sagt, okay, ja, wir unterschreiben halt den Vertrag, ist schon gut, aber wir machen trotzdem, was wir wollen. Als ob sie jemand aufhalten könnte. Also.
Ja, das ist natürlich ein bisschen schwierig. Also genau, je nachdem natürlich, ein paar Leute könnte man wahrscheinlich schon aufhalten. Finde ich interessant, hängt natürlich aber auch immer so ein bisschen mit den Bösewichten zusammen. Ne? Und wenn natürlich halt dann die ganze Welt auf einmal gegen dich ist, ist das, auch wenn du machen kannst, was du willst, vielleicht dann trotzdem irgendwie ein scheiß Leben oder ich weiß es nicht.
Ja, eigentlich schön, dass du das sagst, es ist im Endeffekt wie Batman vs. Superman. Weil ja Superman auch machen konnte, was er wollte in dem Film, ja. Aber im Endeffekt war er der unbeliebteste Mensch der Welt. Also
genau, das ist halt so ein bisschen die Frage, was man dann davon hat, ne? Ja, ist schwierig. Fand ich aber auch sehr interessant tatsächlich. Und ich konnte das schon so ein bisschen verstehen, auch von Tony an der Stelle. Wiederum hätte ich jetzt immer so das Gefühl gehabt, okay, man hätte es wahrscheinlich auch, ja, also man hätte ja auch irgendwie erstmal einen Gegenvorschlag oder sowas. Also die sind ja sehr schnell vor, wie sagt man, vollendete Tatsachen gestellt worden, ne?
Klar.
Anstatt dass man da, aber gut, das muss ja halt, das ist. Ja.
Ich finde auch was ich ja bei Cap schon befürworte, ist halt schon, du kannst ja nicht jeden retten. Aber bevor ich gar keinen rette und irgendwie 200.000 Leute sterben, rette ich halt 100.000.
Das also ist es halt, ne? Deswegen muss man
die Alternative, das Problem ist ja alternativlos. Also auch, was wäre passiert mit Crossbone? Er hat eine Biowaffe gehabt, die hätte, was weiß ich, während des UN-Meetings einfach mal reinwerfen können. Also das Thema ist ja, du musst halt immer abwägen und auch, warum erschießen denn Polizisten Menschen? Weil die Alternative einfach wäre, dass die weiterhin genau. Irgendwie wild in der Menschenmenge rumschießen. Also es ist ja nichts anderes. Und selbst wenn sie unter der UN stehen, was ist denn der Unterschied? Sie fliegen nach Sokovia, retten die Insel. Tony versucht mit aller Kraft nicht die komplette Welt zu zerstören, weil wenn das Ding ja von oben runtergefallen wäre, wäre es ja vorbei gewesen mit der Erde. Es war ja im Endeffekt ein Meteoriteneinschlag, was Ultron geplant hat. Was ist die Alternative? Okay, es stirbt halt eine ganze Stadt. So what? Ist halt so. Aber die Erde lebt noch. Also es sind nicht Milliarden von Menschen betroffen, sondern was weiß ich, 100.000.
Ja, das ist so. Also war wahrscheinlich dann noch dieses Dilemma erstmal, das ist natürlich das, was man so als, wenn man den Film sieht, aber wie das dann im Universum den Leuten halt auch erklärt werden soll. Sie haben ja auch zum Beispiel die eine Szene gezeigt, wie halt der Hulk im ersten Avengers halt einfach auch mal so im Sprung halt durch so ein Hochhaus kracht. Und dabei bestimmt einige Menschen gekillt hat. Wo man natürlich dann auch sagen könnte, okay, cool, dass er gerade die Aliens zerlegt, aber warum muss er jetzt an dieses Hochhaus springen? Hätte man das nicht eleganter lösen können?
Ja, wenn sie halt sagen, ja, der Hulk ist halt so. Das Problem ist halt, ohne Hulk hätten sie aber den Kampf nicht gewonnen. Das ist halt das Problem. Und das verstehe ich halt nicht so ganz, dass Tony das auch nicht erklärt, weil es ist ja leider schlüssig. Also der Hulk ist ein wildes Tier.
Ja.
Aber ist einfach der mächtigste Superheld der Galaxie. Genau. Also die Buchkenner werden das bestätigen können. Also es gibt nichts Stärkeres als den Hulk. Es gibt Möglichkeiten, den Hulk zu besiegen, aber ihn nicht zu töten, ihn nicht auszulöschen.
Ihn nicht halt temporär kampfunfähig zu machen.
So. Genau. Und man kann aber auch kein Gefängnis bauen, was ihn hält. Also der Hulk ist halt einfach so. Weil der Hulk hat halt auch in den Comics, ich weiß nicht, unzählige Mal die Welt einfach gerettet, weil einfach ein Iron Man mit seinem Spielzeuganzug nicht immer alles retten kann. Und ein Cap mit seinen, wir sehen es auch später, dann eigentlich nicht mehr so uniken Kräften. Also das war auch so ein Thema, wo ich eigentlich die ganze Zeit gedacht habe, ja, jetzt Cap stirbt endlich, weil du bist eigentlich unwichtig geworden. Man sieht dann, gehen wir dann gleich drauf ein, mit Black Panther im Endeffekt ein Skillset, was viel mächtiger ist. Cap hat keine tollen Kräfte. Also Cap ist schnell, Cap ist übermenschlich stark und Captain America ist fast immun gegen Verletzungen, wobei er sich bei manchen Sachen einfach irgendwie was bricht und bei anderen Sachen halt gar nichts. Also es ist sehr schwer, weil der Comic Captain America ist nicht stark, der Captain America in den Comics ist ein Anführer, ähnlich wie Nick Fury, aber er kackt eigentlich gegen Mutanten und sonstige große Helden wie Vision einfach ab. Also er kann nichts entgegensetzen, außer sein Schild.
Ich finde halt auch, eigentlich ist er eher Kategorie Daredevil so ein bisschen, also schon ein bisschen drüber, aber er ist eigentlich eher der Typ, der, sag ich mal, so in seiner Local Area, sag ich mal, nur verhältnismäßig normale Bösewichte bekämpfen könnte. Wie jetzt zum Beispiel Spider-Man, der, finde ich, jetzt wesentlich mächtiger ist per se. Wobei, genau.
Passt halt auch zum Shield-Team. Also ich finde, Captain hat sehr gut zu Black Widow und zu Hawkeye gepasst. Es waren alles überdurchschnittliche Menschen und Cap ist da eben noch eine Etage drüber, aber nicht viel mächtiger. Also eine Black Widow könnte ihm bestimmt auch verletzen oder lahmlegen.
Wobei ich muss sagen, ich fand das nämlich noch in der Lagos-Szene, was ich sehr cool fand. Das mag ich generell immer in so Ensemble-Superheldenfilmen, wie sich halt die Kräfte auf einmal noch cool kombinieren lassen können. Und da haben ja Wanda mit Cap, die haben ja sehr cool zusammengearbeitet, dass sie ihn so reinkatapultiert hat. Und so in der Kombination mit dem Schild, und da kann ja auch ganz gut austeilen, ist das schon dann doch ziemlich beeindruckend.
Ähnlich wie damals mit Thor und dem Schild, wo er im Endeffekt den Panzer spaltet.
Ja.
Mit einem Schlag und so. Klar, aber Captain fällt halt immer weiter ab, finde ich. Also man macht immer mehr Superlativen. Man hat im Ultron-Film hatte man Vision. Und jetzt hat man Spider-Man, auf den wir ja später noch eingehen, der auch eigentlich ziemlich krass drauf ist. Wir können es dann später das hier nochmal angehen. Aber Captain wird einfach eigentlich bald in Rente geschickt. Also es ist mein Gefühl, weil er kann halt nichts mehr so Besonderes, wenn man sich jetzt eine Scarlet Witch anguckt und jetzt dann auch dann bald einen Doctor Strange. Also dann kommen wir ins Marvel-Universum, wo eben so normale Superhelden wie Iron Man und Captain eigentlich nicht mehr so viel im Einfluss haben, außer halt vielleicht durch Technologie. Also Tony ist halt einfach ein Technologiegenie, der halt immer im Endeffekt wie Batman selbst mit unterdurchschnittlichen Kräften halt sehr viel erreichen kann.
Ja, den kann man halt dann immer noch seine, den kann man seine Mächtigkeit halt gut ins Drehbuch schreiben, je nachdem, was benötigt wird, ne?
Genau.
Achso, jetzt brauchen wir einfach 40 Iron Man-Anzüge, die autonom kämpfen, macht ihn natürlich stärker.
So. Genau. Also er ist halt wie Batman. Batman ist ja im Endeffekt auch körperlich zwar schon stark, aber er ist jetzt kein Superman, aber trotzdem kann er Superman oder Green Lantern besiegen durch Schlaue und durch Schleue. Und das ist halt bei Tony ähnlich. Genau. Lass uns mal weitergehen zu UN. Es ist klar irgendwie, okay, alle sind fast davon einverstanden, außer Falcon und Cap im Endeffekt. Und jetzt geht mal zu UN und sagt, ja, wir nehmen das an. Klar, bevor wir gar nichts mehr machen können, machen wir lieber das. Und Natasha ist sozusagen Politikerin immer noch. Wir haben sie ja in Cap 2 ja gesehen, dass sie auch vor der UN gesagt hat, ja, die könnt mich alle mal. Mhm. Und sie ist halt immer noch Politikerin. Sehr schön. Und wir sehen halt dann König Chaka und dann auch nicht Chazala. Wie heißt er?
Sein Sohn, meinst du?
Ja.
Sekunde.
T'Challa, genau.
T'Challa, genau.
Genau, und Wie soll es anders sein? Irgendjemand sprengt halt die UN in die Luft. Super, hat das Sokovia-Abkommen ja viel genutzt. Also das war meine erste Reaktion im Film. Ah, super. Gut, dass wir das Sokovia-Abkommen haben. Es hat sehr viel gebracht. Ne?
Ja.
Schön. Gut, wunderbar. Macht nur so weiter, Politiker. Und dabei stirbt halt sein Vater. Und wenn man so ein bisschen Black Panther-Geschichte kennt, ist er sozusagen der Panther. Im Endeffekt ist an den Ring gebunden und der kann sozusagen vererbt werden. Das ist im Endeffekt Beschützer von Wakanda. Und ich finde den Schauspieler sehr gut von Black Panther. Das hat alles sehr authentisch gewirkt, sehr gut.
Chadwick Boseman, ich habe es hier gerade noch stehen. Hatte ich vorher noch nicht, aber er war sehr gut.
Genau, und auch sehr gut eingeführt, also weil ich habe mir sehr viel Gedanken gemacht um Wakanda, weil Wakanda ist im Endeffekt ja komplett nichts, was mit der Realität zu tun hat. Also sozusagen in Afrika ein hochtechnologisiertes Land durch Vibranium. Und das ist halt, habe ich mir schwierig vorgestellt, weil ich mir gedacht habe, so, Wakanda irgendwie so richtig schwierig, jemanden von Realfilm zu zeigen. Aber sehr gut, hat man sehr schnell gemerkt, okay, ein Problem, das war scheinbar der Winter Soldier.
Genau, da gibt es Aufnahmen aus einem Parkhaus, wo man halt kurz sein Gesicht sieht, so ein bisschen verschwommen. Und erkennt ihn da wieder dann, genau.
Genau, man nimmt sie halt sofort, ja klar, Bucky hier, immer böse.
Mhm.
Natürlich auch das, was die Avengers gleich denken, so, okay, jetzt reicht's endgültig und man merkt, jeder sagt auch, also Black Widow sagt auch ganz klar, halte ich jetzt bitte einfach raus, du willst das nicht unterschreiben, bitte halt ihr einfach bedeckt, es wird einfach eine Katastrophe geben und das ist der Knackpunkt des Filmes, weil was wäre denn passiert, hätte Cap wirklich nicht eingegriffen? Es wäre gar nichts passiert. Er wäre halt in Gefangenschaft gekommen und irgendwann wären sie auf Brühe schon gekommen. Also fand ich schwierig. Also wie gesagt, das war so das einzige große Plot-Hole, was ich gesehen habe, wo ich gesagt habe, naja, es ist nicht so der Hammer-Story-Aufhänger, weil im Endeffekt hätte Cap einfach nichts gemacht, hätte sie wahrscheinlich alles aufgeklärt.
Also das gehörte definitiv zum Plan von Simo, dass jetzt quasi der Knackpunkt ist, wo ja, wobei ich muss zugeben, der Plan insgesamt, ich habe das auch noch nicht abschließend drüber nachgedacht, naja, werden wir später noch genauer erklären, aber ist schon so ein bisschen, hat er schon auch ein bisschen Glück gehabt, dass das jetzt alles genauso klappt, wie er sich das vorgestellt hat.
Genau, also wie gesagt, das ist wirklich das einzige Plothole, wo ich sehen würde, okay, sie haben halt irgendein Ding gebraucht, um deinen Konflikt zu schüren, war sich das Klügste und vor allem dann, Cap ist halt auch recht dumm, er sucht dann selber nach Bucky. Findet ihn auch und Bucky sagt halt, nö, ich bin unschuldig. Und dann werden sie halt angegriffen von der Polizei im Endeffekt. Und dann sie einfach sagen, ja, wir erklären das mal kurz. Das ist ungefähr so wie die Szene von Batman wie Superman, wo einfach er hätte sagen können, hey, meine Mutter hat Probleme, Batman, hilf mir bitte kurz.
Mhm.
War das genau wieder so eine Szene, wo man sich denkt, stimmt. So, oh Gott.
Genau. Spielt jetzt übrigens.
Lasst euch einfach verhaften, klärt das auf, ihr könnt doch das nachweisen und so weiter. Also sehr schwierige Szene. Ist halt so und auch Caps Reaktion finde ich halt da maßlos dumm. Dass er da irgendwie Leute versucht nicht zu verletzen, aber voll Donner das Schild ins Gesicht haut. Das sind ganz normale Polizisten. Ich wette, dass da ein paar gestorben sind dabei. Also ja. Kannst du mir nicht erzählen, dass du jemand selbst mit Helm einfach durch die Wand schlagen kannst und der hat danach keine Probleme. Also
nee, das stimmt schon.
Fand ich schwierig, die Szene, ganz ehrlich. Das war so die Szene im Film, wo ich mir gedacht habe, so, Cap, du Idiot.
Was ich ganz cool fand, das spielt jetzt ja also auch die UN-Sitzung und alles Weitere, wobei auch die UN-Sitzung glaube ich nicht, aber spätestens jetzt Bucky hat sich ja in Wien versteckt gehabt. Bringt genau. Das durcheinander? Nein. Und ich habe den jetzt auch auf Englisch gesehen, den Film. Und das war ganz witzig, wenn das kam später noch öfter, dass da dann auf Deutsch halt auch immer unter den Polizisten gesprochen wurde, auch teilweise ohne Untertitel, war ganz cool. Sowieso mag ich das generell bei den großen MCU-Filmen immer, es ist so ein bisschen einmal um die Welt immer so ein bisschen. Das mag ich ganz gern.
Ja, vor allem sehr, sehr deutschlandlastig auch. Also Österreich ist jetzt nicht Deutschland, aber
kommt ja noch.
Aber es gab halt sehr, 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 sehr viele Orte, auch Berlin, wo man sagt, so cool, echt schön. Und es war halt wirklich in Berlin gedreht, man kannte da halt wirklich den Bundestag und so. War schon cool gemacht. Auf jeden Fall, er rennt halt weg. Was passiert? Es kommt eine große Verfolgungsjagd mit allen Avengers und auch Black Panther. Und im Endeffekt werden halt alle gestellt und alle einkassiert und dann nach Berlin gebracht, was so irgendwie so ein bisschen als Zielbruch war. So, warum
gerafft habe ich das auch nicht?
Halbe Welt. Ja, Agent 13 ist halt in dieser Antiterror-Einheit in Berlin, aber so, Ist es klug, von Wien nach Berlin zu fahren mit dem Gefangenentransport? Ich weiß ja nicht. Das war jetzt nicht so für mich die klügste Idee da in dem Moment. Ist natürlich nichts passiert, aber war halt so ein bisschen fraglich, warum nicht in die Avengers-Zentrale, in die USA? Darf man die das nicht ausliefern? Das war früher auch sonst kein Problem. Also war so ein bisschen komisch. Mein Gott, ist halt so, aber wie gesagt, es ist halt ein Riesenfilm gewesen. Da können schon mal ein paar Logiklücken drin sein. Genau. Aber war halt komisch. Und was mir super gefallen hat, wer wartet da im Endeffekt mit Agent 13? Der Watson.
Ja, genau.
Super. Also habe ich super gefreut, das Cameo.
Der kleine Hobbit.
Genau, super.
Ich überlege gerade, ich bin mir gerade nicht sicher, wollte ich noch was zur... weil wir haben jetzt Black Panther ein bisschen übersprungen.
Ja, genau, du kannst mir was zur Verfolgungsjagd sagen.
Genau, da haben wir dann nämlich, nachdem halt der Winter Soldier mehr oder weniger schon ganz erfolgreich dabei war zu entkommen, ist ihm dann nämlich noch ein neuer Superheld quasi, hat sich ihm gestellt. Und zwar der Black Panther, den ich auch so in seiner Aufmachung, seinem Outfit sehr cool finde. Also es hat mich komplett überzeugt.
Ja, es hat super gepasst auch.
Ja. Ich weiß nicht, kann man das an der Stelle schon sagen, wer er ist? Es ist eigentlich sehr offensichtlich. Aber ja, haben wir, glaube ich, auch sogar schon, ne? Also es ist jetzt halt der Sohn von dem König. Also der T'Challa.
Genau.
Der da im Kostüm steckt. Es fand ich cool, weil ich habe tatsächlich auch vorher Black Panther nie so auf dem Schirm gehabt. Und ich glaube, so vom Skillset ist das so gefühlt stärkemäßig, so Captain America, aber der Anzug ist halt aus Adamantium, as far as I know.
Genau, aber er ist stärker.
Okay.
Also er ist schneller, er hat noch ein paar Fähigkeiten, also er kann eigentlich auch Energieblitze schießen. Das haben sie jetzt, glaube ich, verzichtet im Film. Mhm. Also er kann im Endeffekt energetische Blitze schießen, durch Vibranium-Vibration, glaube ich, ist das die Erklärung in den Comics.
Ah, okay.
Und ich kann dann gleich einen Serientipp dazu geben, wenn dir das gefällt. Wenn dir Avengers sowieso gefällt, es gibt eine Comicserie. Avengers The Earth Mightiest Heroes. Gibt's auch auf iTunes, ganz günstig zu schießen.
Okay.
Ist, glaube ich, eine 48-teilige Serie, wo eben im Endeffekt alles vorkommt. Da kommt auch Wasp und so vor und X-Men und Spider-Man, lauter solche Sachen, weil die natürlich nicht wie das MCU Probleme haben mit Lizenzierungen.
Nee, da gibt's
alles. Ist auf jeden Fall ein Geheimtipp. Kostet, glaube ich, 12 Euro. Jede Staffel gibt 2 Staffeln. Und wirklich gute Storylines im Endeffekt. Civil War kommt nicht drin vor, aber es kommt Secret Invasion und sowas vor, also richtig gute Comic-Umsetzungen.
Ah, cool.
Und da ist Black Panther eben im normalen Cast mit dabei.
Ah, cool.
Und es wird auch mehr erklärt, sozusagen, wer er ist. Also das ist auf jeden Fall eine ganz gute Quelle für sowas.
Mhm. Ich habe ihn jetzt, glaube ich, nur einmal in einem Deadpool-Comic wahrgenommen. Nee, gar nicht, das war gar nicht Black Panther. Nee, so ein Quatsch. Ja, aber er tritt dann da auch in Erscheinung und dann wird das quasi so zu einer Verfolgungsjagd halt von Captain America, jagt die beiden und Black Panther jagt halt nur den Winter Soldier. Und warte mal, wie ist das im Endeffekt? Kommen dann Iron Man
und War Machine? Die Avengers kommen doch mit, glaube ich, dazu. Iron Man und War Machine, nee, nicht schmal, Iron Man hat ja gar keinen Anzug dabei gehabt. Wurde dann die Frage gestellt, ja, haben Sie einen Anzug dabei? Ja, ich habe einen dreiteiligen Designer-Anzug dabei.
Nee, stimmt.
Doch, War Machine hält, auch im Endgebäude, auch mit dem Iron Man-Handschuh und sowas,
ja, der Uhr drin genau, ist. Genau, das ist dann in Berlin, genau. Und die Verfolgungsjagd wird, glaube ich, von War Machine beendet, der dann da steht und sagt, jetzt stopp.
Stimmt. Erst gestern in dem Film, aber unglaublich, das ist einfach so viel passiert in dem Film, dass du das gar nicht richtig einordnen kannst. Genau. Und dann ist es vorbei und dann werden eben die alle nach Berlin gefrachtet, auch
T'Challa.
Black Panther.
Ja, sehr gut, Black Panther.
Black Panther wird dann auch mitgenommen. Wundert mich so ein bisschen, dass man nicht sagt, ja, er hat irgendwie Immunität oder sowas. Das hätte ich jetzt irgendwie als Karte gesehen, dass er früher gehen kann oder so. Spannend, dass er da mit musste.
Na, vielleicht war, weiß ich gar nicht, oder vielleicht war das auch einfach sein Interesse. Naja.
Er wollte ja nahe beim Winter Soldier sein, um ihn zu töten. Mhm. Weil, wie gesagt, er will natürlich seinen Vater rächen.
Ja.
Und dann werden sie eben eigentlich in Gefangenschaft getan. Im Endeffekt, der einzige, der gefangen wird, ist im Endeffekt wirklich der Winter Soldier.
Mhm.
Alle anderen haben freies Geleit und Tony versucht so ein letztes Mal noch mit Captain im Endeffekt den Friedenspfeife zu rauchen in Form eines Füllers.
Ja.
Dass halt er komplett nach hinten losgeht, weil er eben auch sagt, dass Wanda jetzt im Endeffekt im Avengers-Hauptquartier erstmal unter Arrest steht, dass eben nichts passiert. Was im Endeffekt für mich eine völlig normale Reaktion ist dafür, dass sie gerade irgendwie ein Haus in die Luft gejagt hat. Da würde ich auch nicht sagen, Mädchen, jetzt gehst du bitte vor die Tür und machst ein bisschen Magic, sondern bleib einfach hier, wo du sicher bist, weil die Menschen hassen dich gerade sehr.
Ja, es ist, genau, da gab es ja noch diese kleine Szene, wie sie halt quasi so, ich fand das ganz putzig. Ich mag also auch die Schauspielerin von Wanda ja sehr, wie sie da quasi mit Vision in der WG abhängt. Er versucht was zu kochen und erst in dem Moment, wo sie dann irgendwie sagt, ja, ich gehe mal kurz einkaufen, wird halt klar, dass Vision sie eigentlich gefangen hält.
Ja, es ist auch ganz, ganz süß, wie Vision halt menschlich ist. Der hat immer jetzt einen Polunder an und sowas. Also ich fand es sehr süß gemacht, vor allem es passt wirklich zum Charakter, weil Vision ist ja im Endeffekt ein kleines Kind, hat er auch am Ende von Ultron gesagt. Das heißt, er entdeckt sich jetzt sozusagen selber und macht halt auch klar, dass er von seinem eigenen Infinity-Stein eigentlich Angst hat. Ja. Und ich finde, er ist super geschauspielert. Also Paul Bettany macht da eine Riesenrolle. Ich finde das super.
Hat auch so zum ersten Mal im Film für ein bisschen Auflockerung gesorgt. Nachher, bis dahin war ja alles recht ernst.
Ja, so der Comic Relief irgendwie so ein bisschen.
Genau, war jetzt das erste Mal, dass das so ein bisschen netter wurde. Und ja, da hat Cap halt natürlich schon, was heißt überreagiert, aber also er war ja quasi gerade so leicht auf der, ja, ich unterzeichne auch Seite. Und das hat ihn dann halt wieder gekippt, ne?
Ja, aber das Problem war, ich habe halt echt ein Problem mit Captain America in dem Film. Also,
okay.
Ich habe da gestern auch getwittert, Team Iron Man, weil einfach die Reaktionen so dumm sind zum Teil von ihm. Das ist so, wo du denkst, so, Alter, komm.
Ja, das ist halt.
Was sollen wir denn machen? Also, ich frage mich immer, ob er wirklich so naiv ist, wie er tut, weil was soll denn Tony machen? Die komplette Armee steht vor seiner Tür, die ganze Presse will ihre Köpfe haben. Was soll er denn machen? Das wandert dann einfach mal für eine Woche. Er sagt ja auch so schön, ja, wir haben da einen Pool, wir haben ein Kino, was willst du denn eigentlich von mir? Die hat alles da. Ist ja jetzt nicht so, wie wir später sehen, Gefängnis, sondern ihr geht's ja gut, ihr geht's eigentlich super gut. Genau. Es ist alles schön, sie darf halt nur nicht vor die Tür. Was ist das Problem?
Also zu dem Zeitpunkt hat er dann ja schon, ist der Konflikt da, dass er dem Winter Soldier ja traut. Das heißt, in dem Moment, wo quasi der Winter Soldier gefangen gehalten ist, glaubt er schon, dass er es nicht war.
Oder ja, aber er kennt doch auch Iron Man. Seit jetzt, also wahrscheinlich länger als die Filme sind. Also ich glaube, dass sie eigentlich immer ein gutes Verhältnis hatten. Und ich glaube, hätten die das alles in Ruhe gemacht, hätten diesen Vertrag unterschrieben, als ob sich Tony sich nicht überzeugen hätte lassen. Also es gäbe ja dann ganz später auch Beweise, die hätte es ja auch so gegeben. Also nicht so, dass es jetzt alles von der Reaktion von Cap abhängt, sondern Cap handelt in dem Fall einfach nicht wie ein Soldat oder nicht wie ein Anführer, sondern wie ein kleines, quengliches Kind, was seinen Lolli weggenommen gekriegt hat.
Stimmt, eigentlich ist er ein sehr schlechter Soldat. Weil er halt, ist aber gefühlt schon immer gewesen, weil er halt, er hat zwar diese Moralvorstellung, also quasi so uneingeschränkte Solidarität und er kann nicht quasi gegen seine Wertvorstellungen verstoßen, aber deswegen kann er sich halt auch nicht immer unterwerfen, was man ja als Soldat in dem Sinne immer zu tun hat. Also eigentlich hätte sich die Frage für ihn gar nicht stellen sollen, ob er das unterzeichnet oder nicht. So dieses.
Wie gesagt, Cap ist für mich sehr schwierig in dem Film, weil wirklich so ein paar Sachen, wo du denkst, so, es geht ja Bucky gut, er wird nicht gefoltert, er ist nicht bei Hydra, er ist einfach mal gefangen da drin. Einfach mal, dass er mal keinen Scheiß anrichtet. Und es ist natürlich, und die Szene geht halt auseinander, dass im Endeffekt das Tischtuch ist zerschnitten. Also man merkt, Tony hat auch langsam die Schnauze voll. Also ihm geht es einfach nicht in seinen Kopf, wie man so naiv sein kann im Endeffekt. Und dann sehen wir im Endeffekt die Szene, dass sozusagen der Winter Soldier verhört wird. Und dann ist auf einmal der Herr Brühl da und erzählt ein paar Wörter und daraufhin geht natürlich Bucky enraged.
Das ist krass, das müssen wir nochmal, finde ich, irgendwie explizit erwähnen, weil das hat mich das erste Mal. Es war schon relativ klar. Also man hat den Charakter von Daniel Brühl, den Baron Helmut Simo, schon mal ja vorher gesehen, wie er sich dieses Buch von irgendeinem random Guy halt geschnappt hat und dann so dechiffriert hat, um diese Codes für den Winter Soldier zu bekommen. Und da wusste man schon, okay, alles klar, er hat also jetzt die Möglichkeit, sich den Winter Soldier so nach seinem Gusto selber zu programmieren. Und dass er jetzt halt auch quasi ein Infiltrant ist, da sieht man dann jetzt halt in dieser Szene, wenn so die Kamera sich so leicht hochfährt zu dem Menschen, der ihn quasi gerade, den Winter Soldier halt interviewt, so ein bisschen wie sein Anwalt. Und dann sieht man da halt den Simo, wie er da an seinem Notebook hockt und sich so ein bisschen mit dem Winter Soldier unterhält. Und das hat eine ziemliche Gänsehaut bei mir ausgelöst, das fand ich sehr cool.
Ich muss auch sagen, die haben einfach ein Kraftwerk mal in die Luft gejagt, dass eben der Strom weg ist.
Genau, das ist dann parallel, das war so dann halt so ein bisschen der Joker-Plan, fand ich. Ne? Also immer so dieses, ich habe so ganz viele Sachen, die jetzt alle parallel ablaufen. Und er hat halt damit gerechnet, dass zu diesem Zeitpunkt er da sitzt und den Winter Soldier vor sich sitzen hat und hat parallel dazu ein Paket mit so einer, wie sagt man, EMP-Bombe quasi.
Genau.
In die Nähe von so einem Umspannwerk in Berlin geliefert, sodass dann halt im richtigen Moment der Strom ausgefallen ist und ja, er seine 5 Minuten mit dem Winter Soldier ganz für sich alleine hatte.
Aber das Problem ist halt, es war halt total unrealistisch, weil ich glaube nicht, dass ein so ein Geheimgebäude keine USV und keinen Dieselgenerator hat. Also das wäre echt lustig, wenn du damit einfach so wie im BND einfach mal lahmlegst und einfach ein Umspannwerk killst. Also ich glaube, da hätten wir andere probiert. War so ein bisschen, wo ich mir gedacht habe, so logisch ist das jetzt eigentlich gerade nicht.
Der Film passiert. Ist ja nicht nur an den Stellen natürlich krass konstruiert, aber das Tolle ist, dem Film kann man das verzeihen.
Genau, das ist schon, also erst wenn wir so in der Rekapitulation sind, dann merkt man so, im Kino habe ich das selber, glaube ich, nicht so wahrgenommen. Ich bin so, oh scheiße.
Nein, oh nein,
der programmiert den Winter Soldier.
Ich habe es ein bisschen später jetzt, also auch schon im Kino wahrgenommen, wo ich gedacht habe, so, okay. Aber manchmal muss man das halt auch konstruieren, damit es cool wird, ne?
Es ist auch ein Comicfilm, also Eben. Muss man ganz klar sehen. Wir tun natürlich analysieren und das sind wir wie Sportmoderatoren.
Genau.
Die meckern ja auch über jede Entscheidung, obwohl sie ihn zu Spielzeiten nie getroffen haben, aber Hauptsache Experte, so sind wir auch.
Genau.
Das wird von uns erwartet. Genau, auf jeden Fall, Winter Soldier geht Enrage und Tony hat keinen Anzug dabei. Was auch so total konstruiert ist, weil er hat immer einen Anzug dabei.
Ja.
Also, auch in Iron Man 3 war er irgendwo am Arsch der Welt und hat sich auch einen Anzug herrufen können. Also, schwierig. Wichtige Szene, was wir vergessen haben, was mir persönlich super gefallen hat, ich bin ja auch kein Fan von Iron Man 3, weil es total konstruiert war, dass er einfach alle seine Anzüge in die Luft gejagt hat und so ein in
ja,
Avengers 2 einfach so raustroppt, so, ja, ich habe neuen Anzug, Leute. Mhm. Und man hört dann, dass Pepper, man merkt es auch schon beim MIT, das haben wir auch vergessen, steht im Endeffekt unten und nur begrüße ich Pepper Potts. Pepper ist irgendwie nicht mehr da.
Mhm.
War ja auch schon nicht in Avengers 2 mehr da. Wir erinnern uns an die Szene, ja, sie hat eine Firma zu führen. Genau, ganz krasses Problem, die haben sich einfach getrennt. Also die haben eine Pause offiziell, aber
ja. Sie
hat sich einfach von ihm getrennt, weil er immer wieder weitermacht. Der nächste Anzug, der nächste Kampf, der nächste Anzug, der nächste Kampf. Also einfach die Schnauze voll. Und das ist natürlich auch eine Sache, warum Tony einfach so verbittert ist. Er ist ja nicht mehr der Typ, der irgendwie Bruce Banner einen Elektroschlag gibt oder sowas, sondern er war ja auch schon Ultron. Hat er gesagt, er will einfach Frieden für die Menschheit. Er kann nicht mehr ewig kämpfen. Sie müssen sich was fürs Endspiel überlegen.
Mhm.
Und das merkt man. Und Tony ist immer verzweifelter. Merkt man auch in Cap 3 jetzt sozusagen, im Civil War. Er ist schon ziemlich fertig psychologisch. Also er ist schon angeknackst.
Das ist auf jeden Fall der düsterste Auftritt von Iron Man in der ganzen, im ganzen MCU bisher, finde ich.
Ja.
Mit Abstand.
Und wie gesagt, ich finde es spannend. Ich bin echt gespannt, ob jetzt dann der Alkoholiker-Storyplot kommt. Also in den Comics gab es ja mal eine ganz dunkle Zeit, wo im Endeffekt Tony Alkoholiker war und im Endeffekt alles verloren hat. Die Anzüge, die Firma, alles ging bankrott, weil das, was auch ein bisschen komisch ist im Film, wie viel Geld im Endeffekt Stark Industries haben muss, wenn wir uns überlegen, er hat den Avengers Tower gebaut.
Ach.
Er hat ein Avengers, New Avengers Ding gebaut. Er tut jetzt einen kompletten MIT-Studenten.
Also
es wird schon langsam schwierig. Also es
ist
im Endeffekt wie bei Arrow.
Er hat im Endeffekt unendlich Geld. Ganz im Ernst, scheiß drauf. Das ist halt.
Ja, in den Comics ja nicht.
Also nee, natürlich
verliert
nicht.
Er ja alles.
Genau.
Es gibt dann auch Stark Industries gab es ja in den Comics gar nicht, sondern es war, glaube ich, erst Stark Consolidated und so. Es gab da mehrere Stark Technology Unternehmen. Also ich bin mal gespannt, ob die Plotline vielleicht noch kommt, weil wie gesagt, er wird immer düsterer und immer verzweifelter. Auch im Laufe des Films. Genau, wir waren jetzt dann gerade bei der Flucht. Wie gesagt, Iron Man ist nicht Iron Man, wenn er nicht ein bisschen Iron Man Gear hat. Im Endeffekt aus seiner Armbanduhr kommt so eine, es hat ausgeschaut wie so ein Fahrradhandschuh,
ja.
Wo er im Endeffekt eine Kugel abfängt.
Er hat dann halt seine linke Hand ist dann die Iron Hand quasi, die eiserne Hand.
Genau, sonst kriegt natürlich jeder auf die Fresse. Also Black Widow hat keine Chance gegen Winter Soldier. Eigentlich hat keiner eine Chance gegen Winter Soldier.
Was ich und das ist auch so gut gewesen, ne? Also natürlich packen sie den Winter Soldier in so ein Hochsicherheitsgefäß und natürlich ist es nicht, hält es dem Winter Soldier nicht stand. So.
Ja, was ich bis heute einfach nicht verstehe, war seiner blöden Hand, ich hätte einfach eine EMP-Granate daran gehalten.
Ich weiß
einfach so. Ein Dauer-EMP in die Hand rein, weil dann kann er auch zu Enrage-Bucky werden, kann sich seine Faust am Glas kaputt schlagen, weil mir wird nicht passieren.
Nee. Ach ja.
Genau. Ja, aber wie gesagt, also trotzdem, dass wir jetzt meckern, wir auf dem Film super. Es ist halt jetzt Analyse.
Ja,
es ist halt wirklich jetzt Analyse auf tiefster Comic-Ebene.
Ja.
Und da sind halt einfach ein paar Sachen drin. Und ja, er geht verloren. Im Endeffekt taugt auch Falcon unter und Captain America. Und die fahren im Endeffekt weg. Und da gibt es eine super tolle Szene, das ist dann mit Kuss und super süß mit Agent 13, die ja zufällig die Nichte ist von Agent Carter. Mhm.
Und wir haben auch, da haben wir auch wieder was vergessen, glaube ich. Die Beerdigung.
Stimmt. Es sind so Szenen, die hätte ich nicht gebraucht im Film. Im Targeted Director's Cut ist der Film eine halbe Stunde kürzer. Ja, ja, Agent Carter stirbt, also seine letzte Bezugsperson soll uns natürlich so ein bisschen in die Ding treiben. Ja, du hast nur noch den Winter Soldier, das Einzige, der dich kennt. Mhm. Und dann kommt dann eben auch ein Satz von wegen, ja, man soll nie nachgeben. Also, das waren wirklich konstruierte Szenen, wo du denkst so im Nachhinein, oh mein Gott. Mhm. Auch mit Agent 13, naja. Aber wie gesagt, kann man drüber hinwegsehen. Ist halt ein bisschen, im Endeffekt, dass auch die dummen Kinozuschauer im Kino verstehen, was los ist. Dass man das eben mit dem Dampfhammer ein bisschen macht. Mhm. Könnte man weglassen, aber wie gesagt, hat es auch dem Film nicht geschadet. Es war jetzt keine Länge. War schön für Atwell, dass sie eben auch in dem Film ein bisschen ihren Cameo kriegt, zumindest als Bild. War schon okay, aber jetzt kommt, glaube ich, unsere Lieblingsszene im Film. Und das ist im Endeffekt, Tony sucht sich einen neuen Avenger.
Ja, warte.
Und wird irgendwie fündig.
Muss mal kurz überlegen. Jetzt haben wir nichts verpasst. Ne? Also genau, der Winter Soldier. Ja, was man vielleicht noch erwähnen muss, was ich ganz interessant fand, halt, Simo befreit ja den Winter Soldier. Spricht ja diesen Code in ihn rein, verschwindet dann aber auch wieder von der Bildfläche und der Winter Soldier ist dann auch wieder noch zurückprogrammiert quasi ab irgendeinem gewissen Zeitpunkt. Also er wird wieder normal.
Ja, ich glaube, das ist eine Dauer, weil es ist ja interessant gewesen, die Endszene von Ultron war ja, wo Bucky im Endeffekt in dieser Presse stand mit seinem Arm. Mhm. Und das Lustige ist, es ist fast eins zu eins die Szene, die dann kommt, steckt er nämlich drin, aber es ist anders. Da kommt dann zum Teilweise ein anderer Dialog, wo ja auch Mackie oder besser gesagt Falcon dann sagt, ja, ich kenne da jemanden. Und die Szene kommt ja sozusagen auch, dass sie ihm Bucky vertraut und sagt, Bucky, ich war nicht da und so. Das ist sozusagen die Szene, glaube ich, die wir jetzt vergessen hätten.
Stimmt.
Und wir wissen dann bald später, wer denn dieser ominöse Typ ist, den da Falcon kennt.
Ja.
Ich glaub, jetzt kommen wir zu einer super geilen Szene, Tony Stark zu Hause bei Peter Parker mit einer nicht mehr alten, hässlichen May.
Genau.
Und das war der erste Aha-Moment in dem Film, wo ich dachte, was, eine heiße Tante May? Das ist mal was Neues.
Das fand ich auch
und sehr witzig. Und ich habe ja so Angst gehabt, das war ja auch im Syndicat, wo ich es erzählt habe, ich hatte so Angst, dass das so ein Bubi-Spider-Man wird, wo du denkst, so, oh, komm schon, Kind, was für ein Scheiß. Also ich habe echt Angst gehabt, weil ich mir gedacht habe, junger Spider-Man, oh Gott, Ideengeber. Und dann noch der Trailer, wo er dann im Endeffekt schnell das Schild von Cap klaut. Ich hatte wirklich meine Bedenken am Film, wo ich mir gedacht habe, so, oh.
Wenn ich mir halt Gott. Vorher so die Fotos von Tom Holland, sagt man Holland,
glaube ich.
Holland.
Ich bin da aber nicht tief. Also wir sagen einfach Holland.
Genau, Tom Holland, er ist ja Engländer. Kein Holländer, ha. Naja, wie ich mir erst die Fotos angeguckt hatte, dachte ich auch so, das ist mir noch, also.
Man kann sich keinen lustigen Sprüchegeber Spider-Man, also ich kann mir das nicht vorstellen, so Spider-Man ist ja einer, der dauernd quasselt, der dauernd Scheiß genau. macht, der dauernd rumspringt, der dauernd auf die Fresse kriegt, weil er nicht aufpasst. Ein Kind halt. Also
ja.
Keine Erfahrung, kriegt dauernd aufs Maul, aber ist halt super stark, also passiert nichts.
Ja.
Und ich dachte mir so, das passt doch nicht. Und dann zu Civil War, wo alles so düster ist, wo ganze Kindergärten ausgelöscht worden sind und alles. Da kann man doch nicht Spider-Man bringen, das geht doch nicht. Weil der Spider-Man in Civil War ist ja erwachsen, ist ja ein erwachsener Peter Parker. Und kein kleiner Peter Parker. Civil War ist ja, glaube ich, 20, 25. Also da ist ja sogar sozusagen Spider-Man in seiner besten Zeit. Und habe ich komplett Bauchschmerzen gehabt und überhaupt nicht. Dieser Schauspieler ist so genial, wie er das spielt, weil im Endeffekt ja Tony sagt, ja, übrigens, dein Stipendium ist angenommen. Welches Stipendium? Was geht hier vor? Das ist hier Tony Stark, ich drehe durch. Man ist richtig gesehen, dass er ein totaler Fanboy von Tony ist, was ja auch in den Comics ist. Ist er ja dann Iron Spider, das kommt Gott sei Dank in dem Film überhaupt nicht vor, hatte ich auch total Angst, dass er jetzt sagt, ja, also kommt halt dann, ja, Dialog, bla bla bla, Tante May, wir wollen schnell 5 Minuten Pause. Und natürlich immer die Anspielung, deine Tante ist heiß, wo halt Peter total ausrastet die ganze Zeit. Dann so in seinem Zimmer, ja, nö, ich weiß gar nicht, warum sie hier sind. Und Tony einfach nur mit dem Stecken irgendwie hochhaut und im Endeffekt das Spider-Man-Kostüm runterfällt, wo es halt total billig ist, wo du denkst so, oh cool. Und dann hatte ich nur die Szene, wo ich dann Angst hatte, von wegen, ja, ich upgrade dich jetzt, sag ich mir, nein,
Iron Spider. Das ist genau das Kostüm aus dem Comic, ne?
Genau.
Aber da man das hat man schon im Trailer gesehen, dass das nicht so sein kann.
Ja, es hätte ja trotzdem sein können, dass er es später kriegt.
Stimmt.
Also, es war ja eigentlich auch so ein bisschen, ist das ein Cameo, ist das ein Großauftritt, weil eigentlich ist ja Spider-Man die Figur im Civil War die wichtigste in den Comics. Darum geht ja, das ist der Dreh- und Angelpunkt. Ja. Und habe ich ein bisschen Bauchschmerzen gehabt und überhaupt nicht. Diese Szene habe ich so abgefeiert. Ich freue mich so unglaublich auf Spider-Man Homecoming. Mhm. Das wird richtig cool. Also ich glaube auch Sony, wenn Sony jetzt nicht versaut und wieder irgendeinen Blödsinn macht, sondern sich wirklich an Kevin Feige hält, dann haben wir, glaube ich, endlich mal ein vernünftiges Spider-Man-Franchise. Und ich hoffe, dass X-Men da aufspringt, dass auch die X-Men-Macher sehen, hey, es wäre vielleicht auch ganz cool, wenn irgendwie Xavier doch mal auftreten würde in dem Film. Weil man sieht, glaube ich, daran, das wird den Film so boosten, dass Spider-Man in dem Film vorkommt. Weil ich glaube, es sind auch, was man auf Twitter sieht, ganz viele richtig krasse Fans von Spider-Man.
Ja, ey, auch wenn man sich den Trailer angeguckt hat, mal die Kommentare gelesen hat, wie jeder zweite Kommentar so, ja, ich bin nur für die letzten 5 Sekunden hier, so nach Motto.
Nee, also Wahnsinn.
Ja, war sehr cool, hat mich auch, ja, das war halt mit die lustigste Szene im Film tatsächlich auch.
Und sie war aber im Gegensatz zu Ultron nie fehl am Platz. Also du hast nicht gedacht so, boah, was ist das jetzt für ein scheiß Comic Relief, sondern es war lustig, genauso wie die Vision-Szene. Das kriegen die zwei Brüder einfach so richtig cool hin. Die kriegen endlich wieder das Mittel hin zwischen lustig, Slapstick und wirklich ernsthaften Themen. Ich habe zu keiner Zeit gefühlt wie bei Ultron, ach, ihr habt jetzt gerade 10.000 Leute getötet, aha, lustiger One-Liner, Idioten. Mhm. Also das war ja meine höchste Kritik an Ultron, so, ja, super unpassend. Super unpassend. Was ist mit euch los? Ihr habt total euer Marvel-Timing verpasst.
Ja, das ist genau das, genau das, was ich auch meinte, wo ich manchmal dann die Balance zwischen Ernsthaftigkeit und Albernheit vermisse. Dass man halt ja von einem sehr, sehr ernsten Hintergrund halt jetzt irgendwie versucht, lustig zu sein. Während das jetzt halt legitim war an der Stelle. Es hat einfach gepasst so.
Man hat sich voll reinversetzen können in Peter Parker, der sein größtes Idol sieht, aber auch nicht will, dass irgendjemand seine Geheimidentität kennenlernt.
Ja.
Was, fand ich super. Auch die junge Tante May, es war so geil, wie auch den Keks ausspuckt und sowas. Ja. Das war so, also es war wirklich eine der besten Szenen im Film, weil einfach alles so gepasst hat, das Timing. Und auch ich finde Tony Stark, also Robert Downey Jr. und Tom Holland passen von der Chemie her richtig geil zusammen.
Ja, in dem Moment, das war super. Wie du halt einfach merkst, dass sich da so diese Beziehung aufbaut zwischen halt so dieses ja, Mentor-Schüler-Ding. Ja. Ja. Ist klasse, auch wie er am Ende ihm dann halt die Tür festnetzt. Wobei ich sagen muss, ich finde es immer cooler, wenn Spider-Man nicht das so mechanisch macht, sondern wenn das aus dem Arm rauskommt, aber.
Ja, ich glaube, die machen es einfach in den Comics ja auch immer so, dass er seine Spinnflüssigkeit mal verliert, wenn er keine dabei hat. Das führt dann wahrscheinlich zu geilen Momenten im Homecoming-Film, weil im Endeffekt, wenn du endlose Düsen hast, kannst du halt keine speziellen Spider-Fäden mit einführen. Es gibt ja in den Comics ganz viele Spider-Fäden für verschiedene Dinge. Ich glaube, die haben einfach so ein bisschen aus den Tobey Maguire-Filmen gelernt, dass es eben schwierig war, weil er in jeder Szene sich eigentlich raushangeln konnte und man ganz oft gesagt hat, ja, Logiklücke, er hat doch eigentlich Fädenflüssigkeit immer da.
Ja.
Und auch solche Sachen mit, wo kommen die ganzen Fäden her? Die kommen ja aus dir raus. Ja, das erklärt die Konsistenz und die Klebrigkeit. So, wo man halt wirklich so einfach nur lachend im Kino saß. Ich habe mich ja wirklich köstlich amüsiert. Aber auf die Szene kommen wir ja gleich noch. Ich spring schon wieder.
Alles gut.
So, Wanda mit Hawkeye ist mein nächstes Ding. Genau. Hast du noch was zu der Spider-Man-Szene oder sind wir da durch?
Nee, im Endeffekt überzeugt Tony dann Peter mit nach Deutschland zu kommen und bekommt halt dann, ja, nö, ich glaube, das war's dann eigentlich, ne? Ja. Das
genau, nächstes Ding ist dann Wanda. Man sieht sozusagen, dass wir im Endeffekt im Hauptquartier sitzen. Und auf einmal bricht, glaube ich, Feuer oder sowas.
Ja, genau, die gucken aus dem Fenster und da sieht aus, als ob ein Stück Wald explodiert, mehr oder weniger.
Genau, und dann fliegen auf einmal zwei Pfeile, komischerweise, die nicht bei nichts passiert. Und auf einmal ist Hawkeye da, weil Hawkeye, war auch ganz vergessen, ist in Rente gegangen eigentlich. Nach Ultron will er wahrscheinlich einfach zu seiner Familie zurück. Und jetzt will er Wanda befreien, weil er irgendwie jetzt zu Cap gehört und auch sehr komisch.
Genau, und dieses Feuer war von ihm so ein Ablenkungsmanöver, um Vision aus dem Haus zu locken.
Genau, und er kommt wieder zurück und kommt halt in EMP-Pfeile rein.
Genau.
Ja. Aber wie gesagt, ich fand Hawkeye da komplett fehl am Platz, weil Hawkeye hätte ich eigentlich intelligenter eingeschätzt. Also das ist so ein bisschen, was mich gewundert hat, weil ich Hawkeye immer als eigentlich so den klügsten der Iron Man, so ein bisschen, der so ein bisschen am meisten Überblick hat, der in so brenzligen Situationen, wo Tony einfach immer arrogant reagiert, eigentlich immer ein bisschen mehr mitgedacht hat.
Mhm.
Und ja.
Ja, das stimmt, das war ja, fast schon ein bisschen naiv, da irgendwie, also ich meine, Hawkeye gegen Vision, ne? Come on. Also, eigentlich.
Ja, vor allem schwierig und vor allem, dass Wanda sich halt gegen ihn wendet, war halt einfach so ein bisschen. Ich konnte sie verstehen. Also, sie hat ja auch gewusst, Vision macht das nicht böse, sie ist nicht ihr Lebtag da gefangen. Also, das ist auch so, das ist so eine typische Cap-Logik. Ja, ich will jetzt hier raus, denn ich bin genervt, ich bin ein Teenager, ich will jetzt hier raus. So, okay.
Ja, vor allem hätte sie das halt auch schon die ganze Zeit gekonnt, ne? Zumindest so.
Ja, und vor allem ist er konstruiert, weil Tony sagt ja ganz klar, ja, wir halten Wanda nur so lange gefangen, bis wir den Vertrag unterschrieben haben.
Ja.
Das ist halt mal ein bisschen Gras über die Sache gewachsen. Das würdest du auch machen, was weiß ich, wenn dein Kind irgendwie ein Fenster vom Nachbarn einschießt, lässt du es auch nicht am nächsten Tag wieder Fußball im Garten spielen. Du sagst auch, pass mal auf, Kollege, bleib jetzt mal hier, nächsten Wochen ist jetzt Fußballverbot, bevor du die nächste Scheibe eintrümmerst. Weil ich glaube, bei der ersten Scheibe sagt irgendwie nach 2 Wochen der Typ, ja, ist nicht so schlimm. Wenn man dann irgendwie jeden zweiten Tag sein Fenster eintrittst, dann wird es irgendwann mal problematisch, glaube ich.
Ja, eben.
Und das war auch so eine Szene, wo ich mir gedacht habe, so, okay, ja, Wanda soll ein Teenager sein. Okay, ich verstehe es irgendwo. Postpubertäre Phase, keine Ahnung. Auf jeden Fall flüchten sie halt. Und dann kommt es eigentlich zu auch einer total geilen Szene, die leider auch schon im Trailer sehr viel vorgekommen ist. Ist im Endeffekt, ja, sie treffen sich am Flughafen, sie wollen flüchten. Also Captain, der Winter Soldier, Falcon. Und Hawkeye und dann noch jemand im Van. Und wer ist das? Das ist natürlich Ant-Man.
Ja.
Der super geil wäre. Wie gesagt, das ist ja so ein kleiner Geheimtipp, Ant-Man für mich. Der ist ja richtig, richtig geil angekommen. Und auch das Cameo ist halt super von ihm.
Ja, das war krass. Das war.
Wie er Captain halt sieht und so, Captain America. Eine Ehre.
Ja.
Ist das super? Ich kenne sie alle. Und ich finde sie super, Wanda. Das fand ich die coole Szene. Sie finde ich super. Und dann auch die Szene so von wegen, ja, sie wissen schon, dass wir Verbrecher sind. Ach, der alte Hut, das kenne ich schon. Also richtig cool. Hat mir super gefallen. Nur im falschen Team leider für mich. So, ich hätte ihn gern bei Iron Man gesehen. Aber er hasst ja Starks, das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Sagt er, ja, man hat immer nur Ärger mit Starks. Aber er sagt ja in der weiteren Szene dann. Das finde ich einfach super. Da sitzt die so im Kino und denkt mir so, ey, ihr habt es endlich mal verstanden. Das ist die Formel.
Aber,
genau damit kriegt
ihr
ja,
aber ich fand die Teamaufteilung in dem Sinne schon gut, dass du halt auf beiden Seiten so den Newcomer hattest, der, also jetzt Ant-Man halt ein bisschen weniger als Spider-Man in dem MCU, aber dass da halt auf beiden Seiten was Frisches ist, weil sonst kennt man halt aus den Avengers-Filmen etc. halt schon die ganzen Helden ganz gut. Auch Vision ist jetzt ja relativ unspektakulär, ist halt eigentlich so eine Art, ja, Superman, keine Ahnung, mit Lasern.
Hat aber auch das typische Problem, er ist eigentlich zu stark.
Ja.
Also es ist immer die Geschichte, Vision ist halt eigentlich fast zu stark für das Team, deswegen hat er halt keine richtigen starken Kräfte oder setzt sie nicht richtig ein.
Deswegen kommt er tatsächlich auch, das habe ich mich gefragt, also das ist jetzt ja kein Spoiler, so, es ist ja diese Flughafenszene und dann kommt halt ein gigantischer Kampf. So eine, ich glaube, 15 bis 20 Minuten Szene.
Genau, mit allen
genau.
Sachen.
Genau, und wenn man mal drauf achtet, macht Vision in dieser Szene eigentlich, haben sie ihn so ein bisschen rausgelassen, damit außer 2, 3 Schlüsselmomente, weil eigentlich, nach meinem Gefühl, hätte eigentlich das Team Iron Man halt durch Vision schon alles gewinnen müssen.
Genau, im Endeffekt wären es ein paar gezielte Laserstrahlen gewesen, hätte man alle killen können. Außer Captain, der hätte es wahrscheinlich reflektiert und dann hätten halt alle zusammen Captain angegriffen, festgehalten, das Schild weggeschlagen und Vision hätte ihn halt mal schnell irgendwie den Arm versenkt oder sowas. Weil
genau.
Ich glaube, Vision kann Captain America schon gefährlich werden. Und das ist immer dieses typische Heldenproblem, auch bei Superman und so. Im Endeffekt dann einfach Batman auseinanderreißen können wie eine Dose Thunfisch. Also ist immer schwierig. Deswegen bin ich nicht so der Fan von so übermächtigen Helden, weil gerade bei solchen Helden zusammenspielen, musst du halt gucken, dass du auch so normale Menschen wie Black Widow und Hawkeye im Endeffekt nicht so übermenschlich darstellst, weil im Endeffekt können die zwei gar nichts ausrichten, auch nicht gegen Iron Man, weil eigentlich Iron Man 3, 4 Raketen auf sie schießt und irgendeine trifft schon und tötet sie einfach. Also
ja.
Das sind ja ganz normale Menschen. Cap vielleicht nicht, aber Black Widow und Hawkeye sind sowieso schon immer die Schwächsten gewesen.
Auch, im Endeffekt. Die Lagos-Szene möchte ich nochmal da habe ich auch kurz gedacht, als nämlich das ist immer jetzt, man hat so viel, was man immer sagt, was ein bisschen komisch ist. Ich fand den Film ja wirklich super und das ist deswegen das, was du schon so oft erwähnst, wir analysieren nur, aber da gibt es auch die Szene, wie sie vor diesem Gebäude, wo die Biowaffe geklaut wird, irgendwie so auf 6 Leute mit Gewehren zuläuft und die halt in so einer typischen Martial Arts Manier einfach alle nacheinander ausschaltet, so währenddessen hat natürlich jeder mal auf sie knallen können Und auch die.
Aber ich bin so überrascht, wie toll sie kämpfen kann.
Ja, die war so, wow, nein, krass. Und dann diese fucking Granate in dem Auto und wie sie da einfach von der Granate aus dem Auto rausgeschossen wird. Und dann.
Und nicht mal eine Brandwunde hat oder so,
ein bisschen
so oder
schwer verletzt, am Boden liegt. So, ja.
Sie hat natürlich einen Kampfanzug an, aber er sah nicht aus Vibranium oder so. Nee,
also, und ihr Gesicht auch nicht.
Black Panther kann man alles erklären, weil wie gesagt, Vibranium kriegst du nicht klein, siehe das Schild von Cap, aber sie hat halt einfach einen Jumpsuit an.
Genau.
Und sie hat irgendwie Elektroschock Armbänder und alles. Aber es ist halt wirklich das, und das ist halt das Problem, bei einem Black Widow Film würdest du nie solche Kämpfe haben, sondern da wird sie Spionin sein oder
genau.
So. Genauso bei Hawkeye.
Das, eben. Aber gut, das verzeiht man halt alles gerne. Ne?
Müssen es ja auch machen. Wie gesagt, ist ja in den Comics auch so. Die Avengers Comics, da können sie ja auch nicht die billigsten Avengers immer abkacken lassen, oder? Auch diese Logik, die ich immer anspreche, im Marvel Cinematic Universe. Warum kommt in Captain America 2 einfach Iron Man und hilft, dass nicht alle Helicarriers einfach in die Gebäude schnallen, sondern kommt einfach schnell mit War Machine einfach mal kurz vorbeigeflogen. Auch nur ganz kurz im Endeffekt, nur die Stimme, sozusagen Voice-Over und ein CGI War Machine und ein CGI Iron Man.
Klar.
Das ist halt das, wo sie jetzt gelernt haben in Cap 3, sozusagen, ja okay, wir können eigentlich nicht die anderen Leute wegdenken. Deswegen, ja,
wir können die Anwesenheit der anderen jetzt echt nicht mehr ignorieren. Also immer nach diesen Avengers-Filmen dann wieder eigene Filme zu machen, wo die Avengers halt nur theoretisch mit drin vorkommen, weil bei Iron Man 3 wurde das ja durchaus erwähnt, was in New York passiert ist, aber naja.
Ist halt auch komisch, dass nicht Thor hilft, wenn Tony angegriffen wird und Partyhausprotokoll stammen muss. Das ist halt dieses Problem, was wir durch diese Zusammenkunftsfilme haben, wo auch DC Probleme haben wird, sobald Justice League rauskommt.
Ja.
Das ist halt schwer, natürlich ist es für mich als Budget zu erklären. Robert Downey Jr. sprengt jedes Budget.
Mhm.
Aber was hält mich davon ab, einfach eine aufgenommene Szene zu machen, CGI Iron Man zu machen und dann Voice-Over drüber laufen zu lassen? Du kannst sogar faken, nimmst Iron Man und sagst, ja, mein Stimmreplikator ist gerade kaputt und er hört sich ein bisschen anders und nimmst einfach eine ähnlich klingende Stimme. Also,
ja, stimmt schon.
Das verstehe ich bis heute nicht. Also ob das irgendwelche vertragstechnischen Sachen hat oder so, wahrscheinlich, deswegen machen sie es nicht. Aber ist halt komisch. Auch in den Marvel-Serien ist ja wenigstens schön, dass sie es ankündigen, aber gerade die Endschlachten ist halt immer ein bisschen schwierig, das so zu verkaufen.
Ja.
Weil in den Comic ist ja gang und gäbe, dass in jedem zweiten Comic jemand kommt, dass da Wolverine kommt und dem hilft oder mal Daredevil kommt. Das ist ja da ganz normal, weil die leben ja in einer Welt. Also.
Ja, das stimmt. Gott, jetzt sind wir noch ein bisschen, genau. Noch mal ein bisschen Abschweifung, aber das war über dieses, genau, die Ungleichheit der verschiedenen Superkräfte.
Und da können wir gleich zu Spider-Man kommen und da ist ja auch das, wo wir Angst gehabt hatten. Wie machen wir das? Und Spider-Man hat einfach total gescored. Also, wie der gekämpft hat, wie er alle Leute im Endeffekt wirklich verprügelt hat und super geil mit seinen Spinnennetzen arbeitet und so und immer sagt, Mr. Stark hat mir gesagt, sie sind so, Mr. Stark, das hat einfach so wie das Faust aufs Auge gepasst. So, ja, du bist ein kleiner, verdammter Fanboy Spider-Man. Aber das hat halt super gepasst, weil er ist einfach 12 oder 14 Jahre alt. Also, ist doch klar, wenn da das größte Idol für einen kommt, dann läuft man dem hinterher. Also,
ja.
Und es ist halt super süß gemacht und er kann halt Captain wirklich, wirklich in die Fresse hauen die ganze Zeit. Also er kriegt natürlich immer auf den Kopf, aber die ganze Zeit einen frechen Satz und ich weiß gar nicht, wer es sagt. Sagt es Falcon oder sagt ich weiß gar nicht, wer es sagt. Von wegen, wir quatschen nicht so viel, wenn wir kämpfen. Ach doch, ich kann das schon. Und bop, 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 und wieder 10 Spinnennetze geschossen. Fand ich super, hat auch super gepasst.
Das stimmt, ich glaube, ja doch, Falcon sagt das und am Anfang, wo halt das erstmal auf der Bildfläche erscheint und ja Cap das Schild entwendet, hat er auch noch diesen coolen Smalltalk dann mit Tony und der meint dann so, ja ist okay, wir müssen uns jetzt nicht unterhalten, ist gut jetzt, ne? So, du hattest deinen coolen Auftritt, machst jetzt nicht uncool. Das war sehr witzig.
Fantastisch und dann hat auch Ant-Man, super geil, wir haben uns ja immer schon gefragt, ja Ant-Man ist ja nicht nur Ant-Man, sondern auch Giant-Man später in den Comics.
Ja.
Und er so, ja, Leute, ich hätte hier noch was im Petto. Ich kann mich auch verdammt groß machen, aber letztes Mal bin ich umgefallen dabei. Das Problem ist leider, das wäre so ein geiles, so ein geiler Twist gewesen. Leider hat die verdammte Firma Lego mir das vor einem Jahr kaputt gemacht, denn es gibt seit einem Jahr ein Lego-Set an dem Flughafenterminal mit einem Giant Man.
Mm.
Die Idioten.
Ach was, das ist ja interessant.
Ja, das war total von dem Lego-Set gespoilert. Vor einem halben, dreiviertel Jahr war das schon so. Danke, ihr Idioten. Was ist mit euch los?
Sehr cool. Ich habe sehr gefeiert, wie Ant-Man im Anzug von Tonys, also im Iron-Man-Anzug rumlief und da irgendwelche Kabel gezogen hat.
Ja, ich bin die Stimme aus deinem Kopf. Aber wie gesagt, also, Paul Rudd spielt den halt auch einfach super.
Genau, das war geil. Sehr cool. Was war noch? Ja, Spider-Man, wie er erst. Mit wem läuft er? Warte mal, welche beiden laufen durchs Terminal? Falcon und der Winter Soldier. Und dann sehen sie Spidey ja da außen an den Glasscheiben langlaufen. Übrigens, müssen wir erwähnen, ich glaube, ich habe das gerade nochmal geguckt, der Flughafen Leipzig-Halle ist das, an dem das spielt. Und dann, auf jeden Fall gucken die nur so raus und sagen dann so, ach, heute hat doch jeder ein Gimmick, oder? Und unterschätzen ihn dann und werden dann halt beide erstmal ziemlich vermöbelt von Spidey.
Ja, wie gesagt, Spidey auf der Heldenskala halt wirklich hoch ist. Also, er ist körperlich einfach stark.
Ja.
Wie gesagt, Gott sei Dank in dieser Situation ist er einfach noch schwach, weil er eben nicht aufpasst, er ist nicht konzentriert. Der denkt sich die ganze Zeit einfach nur, geil, ich bin mal da dabei, ich bin bei den Avengers. Und das ist halt super lustig gemacht. Und auch dann geilste Szene ever. Ja, Leute, kennt ihr das Imperium schickt zurück? Könnt ihr euch an diese großen Laufteile erinnern? So machen wir das auch. Und macht es halt wirklich wie bei AT-AT einfach drumherum. Ich habe das so gefeiert. Ja. Das war einfach genial, wo du gesagt hast, so, oh Leute, nicht wirklich, ich mach das nicht wirklich. Und dann fällt er halt wirklich um und denkst du schon wieder so, ja, super Sokovia-Protokoll, ne? Der ganze Flughafen ist im Arsch.
Ja, aber natürlich wurde er vorher evakuiert.
Ja genau, es gab ja Durchsagen, aber du denkst dir die ganze Zeit so, Leute, was bringt dieses scheiß Sokovia? Ihr seht doch die ganze Zeit, dass es nichts bringt, sie machen trotzdem alles kaputt. Eben.
Ach ja.
Ah. Nee, und dann kommst du dazu, dass sie ja wirklich fliehen können und Black Widow verrät im Endeffekt alles.
Genau.
Black Panther kriegt das mit.
Das fand ich auch ein bisschen doof eigentlich, weil Black Widow war ja erst auf der Seite auf Team Iron Man. Und dann im letzten Moment, wo dann quasi, warte, lass mich das nicht durcheinander bringen, Winter Soldier und Cap halt in Richtung des Flugzeugs laufen.
Genau.
Werden die ja fast noch von Vision aufgehalten. Der bringt dann nochmal so einen Turm zum Einstürzen. Schaffen es aber zusammen noch unter den Turm durch, ebenso wie der Black Panther. Und dann steht der Widow und dann, das habe ich nicht verstanden, also den Sinneswandel. Weil, nein.
Macht doch überhaupt keinen Sinn.
Dann das.
Also, ja. Vor allem sie opfern, was ja total dumm ist. Cap sagt die ganze Zeit, meine Freunde und Bucky und Scheißdreck. Und dann opfert er aber all sein komplettes Avengers-Team einfach mal so. Ja, wir können es nicht alle schaffen, Cap. Okay, dann gehe ich mit Winter Soldier mit. Sehr ja, gut.
Wobei man muss schon sagen, dass die, glaube ich, auch immer, also zu keinem Zeitpunkt unbedingt den Tod des anderen Teams sich gewünscht haben, sondern halt, das war so ein bisschen, ja, wie soll man sagen?
Einfach gefangen nehmen, genau. Einfach gefangen nehmen, erstmal unschädlich
machen. Kampfunfähig machen halt. Das ist natürlich halt schwierig mit solchen Superkräften, das zu managen, aber vielleicht auch der Grund, warum, oder ist ein guter Grund, um zu erklären, warum Vision nicht einfach alle verbrutzelt hat.
Genau, wie gesagt, Wanda hält er dann sozusagen diese Steine auf, die kommen durch und fliegen dann weg. Wobei ich einfach nicht verstanden habe, warum nicht einfach, das habe ich überhaupt nicht verstanden, warum nicht einfach Panther einfach Widow gekillt hat. Weil er hatte überhaupt keinen Bezug zum Avengers-Team. Ich hätte einfach Widow gekillt, ehrlich gesagt. Weil als Black Panther war mir das gerade scheißegal, die haben meinen Vater gekillt. Super, diese Superhelden interessieren mich im Wakanda nicht, ich kill einfach diese blöde rothaarige
ja,
Frau.
Die hat ihn ja irgendwie betäubt mit ihren tollen Betäubungsdingern da.
Ja, es ist aber ein Anzug, der gegen Feuer und alles. Ich glaube nicht, dass der Elektro durchkommt, ehrlich gesagt.
Naja, in dem Moment musste es halt so sein. Aber hast schon recht.
Ach so. Also, komisch konstruierte Szenen. Ja. Die hätten es auch einfacher lösen können, ohne Widow da im Endeffekt zu blöd
dastehen. Ja, eben. Im Endeffekt hätte einfach nur Black Panther es halt auch nicht unter diesen Turm schaffen müssen und dann...
Oder Black Panther wird darunter einfach begraben. Der hat ja einen Adamantium-Anzug.
Ah, ja, stimmt.
Fliegen halt ein paar Steine auf ihn drauf. Stimmt. Also, Tony wird ja auch später einfach von ein paar Steinen einfach mal gequetscht. Also, ja. Ist halt so. Aber, wie gesagt, schwierige Szene. Und halt auch doof, dass das ganze New Avengers Team im Endeffekt gefangen genommen wird.
Ja.
Und was natürlich eine ganz krasse Szene ist, dann fliehen sie ja und im Endeffekt ja kein Problem. Wir schießen einfach das Flugzeug vom Himmel.
Mhm.
Und ja, Vision ist halt so ein bisschen abgelenkt durch Wanda, was ich auch nicht so ganz verstehen kann. Irgendwie. Und dann schießt er halt und trifft halt voll War Machine am Reaktor.
Aber ich glaube, Falcon hat den Schuss abgefälscht, ne? So wie ich das gesehen habe. Hat er versucht, glaube ich, irgendwie Falcon aus dem Weg zu. Oder Falcon ist so in den Schuss rein mit seinen Flügeln.
Ja, aber der ist ja auch nicht abgestürzt.
Nee, aber seine Flügel sind doch aus dem quasi auch wie ein Schutzschild. Sind das nicht sogar Adamantium-Flügel?
Nee, Adamantium-Flügel sind sie, weil es gibt ja kein Adamantium mehr. Das war ja das Schild, stimmt. Sozusagen.
Ja, okay, dann habe ich das vielleicht doch falsch gesehen. Sah für mich so aus, als ob er versucht hat oder als ob er.
Also ich glaube einfach, dass er verfehlt hat. Ich kann mich glaube erinnern, dass er einfach verfehlt hat und hat dann voll Tom Cheadle am Reaktor getroffen. Mhm. Der einfach wie so ein Stein runterfällt, wo ich auch nicht verstehe. Das ist auch wieder so eine Logik, die sie sich selber wieder kaputt machen. Tony kann so schnell im Sturzflug fliegen, der hat 1000 Leute schon vom Flugzeugabsturz, und das war ja hoch, die waren jetzt nicht irgendwie 10 Meter hoch, sondern, was weiß ich, 200, 300 Meter. Und der hat schon im Endeffekt Affenhangeln mit Menschen gemacht und lauter solche Aktionen. Mhm. Wieso er da nicht einfach den Nachbrenner anschließen kann? Sind ja seine Repulsoren sind nicht kaputt. Also das Ding ist ja voll funktionsfähig, der Ironman-Anzug, weil er jetzt zu keiner Zeit gestört. Und das Jump G dann einfach voll auf den Boden knallt. Ich hätte jetzt wirklich schwören können, ich weiß auch nicht, was mir lieber gewesen wäre, ob er jetzt stirbt oder lebt. Weil, wie gesagt, wenn er gestorben wäre, wäre das halt nochmal eine Spur härter für Tony geworden. Und ich glaube, es hätte mir besser gefallen, ehrlich gesagt. Ich finde Tom Cheadle super als War Machine, aber im Endeffekt, er hat noch nie seinen Durchbruch gehabt, sozusagen. Also er war immer im Endeffekt der lustige Iron Man, den man dauernd verarschen kann auf Partys Iron Patriot und sowas. Also der war nie irgendwie ein ernstzunehmender Superheld.
Ich finde auch, das hätte der Stimmung des Films eigentlich ganz gut gestanden, wenn er gestorben wäre. Und da das jetzt ja eh alles so langsam, aber sicher in so Richtung Finale läuft, wäre das jetzt, glaube ich, auch okay gewesen, sich von ihm zu verabschieden.
Es muss halt immer ein Held sterben. Also wie gesagt, es ist ja letztes Mal im Endeffekt der Speedster gestorben. Also der Bruder, ich weiß gar nicht, wie heißt das? Silverlight? Nee.
Ja, doch. Oder?
Irgendwas mit Silver. Also auf jeden Fall der Speedster halt, der letztes Mal gestorben ist. Das war auch so ein Kritikpunkt an Ultron. Dass es halt völlig sinnlos war, den zu holen, wenn man genau weiß, das X-Men-Team hat einen viel besseren Schauspieler gehabt. Viel bessere Umsetzung. Schwierig, und wie gesagt, ich bei Tom Cheadle hätte halt einfach Ding gehabt, weil Tony wäre halt einfach komplett enraged gegangen. Mhm. Und so ist er halt nur gelähmt irgendwie, kommt dann so halber raus. Was ein bisschen komisch ist, weil wie gesagt, der Iron Man Anzug hat überhaupt keine Energie mehr, der konnte gar keine Schutzmechanismen mehr machen. Nicht steif schalten, das Ding ist einfach runtergefallen, als ob du einen Bleimantel anhättest.
Ja, eigentlich hätte er halt ziemlich Matsch.
Du hast ja auch gesehen, wie er im Boden reingeknallt ist. Es war jetzt nicht irgendwie Wasser oder sonst irgendwas, sondern es war einfach Boden. Es war jetzt kein Beton, aber es war irgendwie harter Boden. Ja. Also wenn du von 200 Metern selbst in einen Ironman-Anzug abstürzt, passiert dir halt schon was, weil selbst Tony ist ja noch nie so tief gefallen mit seinem Anzug.
Nee, eben. Aber
er ist ja immer irgendwo abgeprallt und irgendwo runtergeknallt. Das kann man irgendwie erklären, aber
ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt schon irgendwie, nee, das wäre auch fürs Rating nicht kritisch, oder? Das wäre trotzdem PG-13, auch wenn der jetzt da.
Also ich glaube, jemand stirbt, also da sind ja tausende von Leuten gestorben in dem Film.
Ja, aber man sieht es halt nicht so, weißt du, ist halt schon ein bisschen bitter, weil er da runterfällt. Er
wäre auch nicht zweigeteilt am Boden gelegen, man hätte einfach gesagt, der hätte aus der Nase geblutet.
Stimmt.
Und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob die nicht zwei Schnitte hatten. Mhm. Weil im Endeffekt hätte auch einfach sagen können, ja, Lebenszeichen überprüfen. Ja, keine Lebenszeichen mehr. Also ich glaube fast, dass es zwei Schnitte gab, ehrlich gesagt. Weil, wie gesagt, die Szene hätte man so und so spielen können. Und wie gesagt, im weiteren Verlauf spielt der War Machine gar keine Rolle mehr, bis auf eine der letzten Szenen. Also ich glaube schon, dass man sich das offen gelassen hat, irgendwie beim Schnitt zu sagen, ja, ist er tot oder lebt er noch?
Weil ich auch nicht weiß, ob da vielleicht schon Verträge abgeschlossen waren, dass er nochmal
ran soll. Ich hätte jemand anderen sterben lassen. Also was weiß ich. Zum Beispiel so ein Kandidat wäre für mich im Endeffekt Barton gewesen oder Black Widow. Weil die brauchst du jetzt eigentlich nicht mehr. Also ist schön, dass sie dabei ist und Sex Sales, deswegen wäre wahrscheinlich Barton gestorben. Aber das wäre halt sowas für mich gewesen, das Set hat dem Film eine Note gegeben.
Ja.
Aber wie gesagt, sie flüchten dann, Iron Man bleibt am Boden, hilft seinem Freund und ja. Und dann fliegen sie sozusagen nach Sibirien, weil irgendwie rausgekommen ist in der Szene, die wir auch vergessen haben, dass es mehr Winter Soldiers gibt und scheinbar gefährlichere Winter Soldiers als ihn.
Der Winter Soldier Cap erklärt, als Cap ihn halt gefragt hat, was wollte Simo denn von dir? So. Und dann meinte er, wollte über 1991 Bescheid wissen.
Genau, also wie gesagt, das haben wir jetzt vergessen zu sagen, aber wie gesagt, es ist halt der Plot-Hintergrund.
Wir gehen ja davon aus, dass die Zuhörer den Film auch gesehen haben, ne?
Stimmt, natürlich.
Also, deswegen müssen wir keine perfekte Nacherzählung abliefern hier.
Eigentlich, da hast du vollkommen recht. Was dann kommt, ist die Gefängnisszene. Man hat nämlich gesehen, dass General Ross einen Scheiß auf die Avengers gibt und sie einfach so ein Hochsicherheits-Unterwassergefängnis gebracht
hat. Ja, das war echt auch fies.
Also so, und dann hätte ja Wanda eigentlich doch lieber im Avengers-Gebäude bleiben sollen. Das war, glaube ich, schöner da.
Die sah auch voll fies, die sah ja richtig, ja, traurig aus.
Verstehe ich irgendwie so ein bisschen. Und wie gesagt, alles in der Sau auf Tony, wo ich halt auch sage, ey, das ist auch so eine Szene, wo ich sage, so Team Cap leckt mich, weil was haben sie denn erwartet, was passiert? Also, ganz ehrlich, sie haben den Flughafen in die Luft gejagt, Flugzeug kaputt gemacht. Und nur, weil sie einfach diesen verkackten Winter Soldier nicht abgeben. Also, der wird ja nicht erschossen. Das ist ja immer noch Amerika oder Deutschland, der wird ja nicht erschossen. Also,
ja, wobei, ich weiß gar nicht, die anderen sind ja dann zu dem Zeitpunkt natürlich auch schon eingeweiht gewesen, weil die hatten halt, wenn man jetzt dem Ganzen dann halt glaubt von auf der Team Cap-Seite und dem Winter Soldier glaubt, ist natürlich auch eine gigantische Bedrohung, steht ja im Raum. Die darf man ja nicht ignorieren. Es geht ja um diese 5 extra Winter Soldier, die ja nach Beschreibung des Winter Soldiers nicht unkrass sind.
Ja, aber es sagt ja ihnen keiner.
Naja,
keiner redet ja mit Tony.
Nee, Tony weiß es nicht. Genau, aber die anderen wissen das halt. Das
sagt ihnen auch keiner.
Genau, das stimmt.
Ja, das hätten sie doch sagen können. So, pass mal auf, Tony. Wir haben Schlachten gegen Aliens geführt. Wir haben Schlachten gegen einen Ultraroboter geführt. Pass auf, das sind 5 Winter Soldiers. Hier sind folgende Details. Such bitte mit Friday nach Bruchstücken. Das ist genau dieses Plot-Hole wie in Batman vs. Superman. Ja, sag ihnen einfach, dass deine Mom in Gefangenschaft lebt jetzt gerade.
Ja, das stimmt.
Ach nee, sag Martha. Okay, dann funktioniert's. Also, das ist diese Logiklücke, die ich zu seinen Actionfilmen einfach nicht verstehen kann, was die Drehbuchautoren immer reitet dazu. Mhm. Weil, wie gesagt, es hätte zu dem Zeitpunkt, ist ja dann auch geil, dann im Endeffekt macht er hier einen Stromausfall und dann sagt sie ihm sogar Falcon, ja, hätte das mal vor 10 Minuten gemacht oder sowas. Also, schwierig. Auch das mit dem Hochsicherheitsgefängnis. Ist irgendwie klar, ich verstehe nicht, dass alle so rumzicken. Also was haben sie denn erwartet? Das ist das, was ich mir die ganze Zeit frage, was erwarten denn die? Also sie tun ja auch jeden Superschurken in Gefangenschaft nehmen. Ja. Und sie sind halt auch Superschurken, wenn sie einfach gegen die Avengers kämpfen. Also das ist sowas, wo ich halt Team Cap überhaupt nicht verstehe. Und gerade so jemand wie Falcon nicht, der ein richtiger Soldat war, nicht wie Captain America einfach ein Experiment, der war ein richtiger Soldat. Und auch Paul Rudd, also im Endeffekt der Ant-Man, weiß eigentlich auch, was die Spiele sind. Sagt ja auch, ja, Miss Sargs hat immer nur Ärger. Ja. Mhm. Also, ich fand eine der schwächsten Szenen, weil es halt überhaupt nicht passt. Weil eigentlich müsste ich auch verstanden haben, dass ihn ja Tony nichts Böses will. Er will ja keine Avengers was Böses.
Ja, eben. Ja, das stimmt. So ein bisschen, das ist tatsächlich vielleicht dann tatsächlich so eine kleine Schwäche, dass halt die Motivation der einzelnen Figuren stellenweise ja, zwischen konstruiert und nicht erklärbar schwanken.
Es ist halt genial. Sonst hat ja Marvel immer Probleme mit Superschurken. Also bis auf Loki waren ja alle Superschurken total lachhaft mit ihrer Hintergrundstory, warum sie es überhaupt tun. Also der eine will nur Geld, der andere will einfach sich rächen wegen irgendeinem Blödsinn.
Also außer halt bei Cap 2 fand ich schon okay. Also den Winter Soldier halt.
Ja, stimmt, da hast du recht. Aber wie gesagt, das finde ich jetzt nicht so stark wie Loki. Mhm. Aber ich muss sagen, in diesem Film ist der Bösewicht einfach mal verständlicher als die Superhelden, die sich gegeneinander stellen. Das finde ich ja ganz interessant, weil sonst hat ja Marvel echt immer Probleme mit Superschurken.
Ja, das stimmt.
Zum Teil. Dann tut natürlich Tony einfach sagen, und das ist eben das, was mich die Haare raufmacht lassen im Kino, dann funktioniert auf einmal. Natürlich kann Tony mit Ross machen, was er will. Das ist einfach nur ein Militärtyp. Der macht halt einfach eine Mini-EMP, dass irgendwie die Mikrofone gestört sind. Ne? Und dann sagt er, passen Sie auf, ich fliege jetzt ins Hauptquartier, wenn Sie was von mir wollen, können Sie auf dem AB sprechen. Mhm. Was macht er? Und schießt sich im Ironman-Anzug im Helikopter aus dem Helikopter raus. Also, das ist diese ganze Lächerlichkeit dieses Sokovia-Paktes an sich, weil natürlich können Sie das ständig machen. Wer will sie denn fangen? Ja. Also, was sollen Sie machen? Sie in Gefangenschaft nehmen? Iron Man vielleicht, aber Cap kam halt auch nicht in Gefangenschaft. Das ist so wie mit Winter Soldier. Wenn der raus will, geht der raus. Dann ist ja nicht irgendwie wie Superman mit Kryptonit. Die haben ja keine natürliche Schwäche gegen irgendwas.
Das stimmt.
Also das war so ein bisschen die Szene. Und dann wieder Comic Relief, fliegt er halt nach Sibirien, hilft ihn und sagt ja erstmal zum Winter Soldier, pass mal auf, Soldat, nimm einfach deine Waffe runter. Ich will euch ja gar nichts tun.
Genau, das ist vielleicht nochmal wichtig jetzt da, das ist das Ding, wir erzählen den Film ja eigentlich nicht nach, aber im Endeffekt kommen die halt da an, der Simo ist schon da, dann zu dem Zeitpunkt ist noch offen, was er da gemacht hat, man geht ja bis zu der Stelle davon aus, dass, weil das wird einem ja alles erst jetzt erklärt, also ich bin davon ausgegangen, dass Simo die Winter Soldier halt zu seinem Gunsten programmieren will und dann quasi klassischen Bösewicht memen will im Sinne von, fuck you all now, jetzt bin ich der Chef.
Ja, er ist ja eigentlich Hydra. Also wie sie als Comic-Fans wissen ja eigentlich, dass Simo eigentlich zu Hydra gehört. Einer der wichtigsten Hydra-Generäle. Das heißt, die Comic-Nerds haben die ganze Zeit gedacht, haha, Hydra wird wiedergeboren. Sehr schön. Damit Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. und den Inhumans, das wäre geil. Und dann kommt eigentlich raus so, ich habe alle erschossen, ihr Idioten.
Ja, das ist dann halt das...
Ich will das gar
nicht. Das ist dann halt das Krasse, ne? Und die dann... Genau, also zuerst kam Simo an, dann kommen Cap und der Winter Soldier an und im Endeffekt Iron Man, die sich dann wieder vertragen, für einen kurzen Zeitraum. Und dann kommt halt...
Weil sie einfach endlich mal mit Tony geredet haben, weil ja. das fucking Problem gerade genau. ist. Das ist alles so, und das ist wirklich das Lächerliche an dem Film. So, okay, ich hätte mir das vor 2 Stunden sagen können oder vor 3 Tagen, mhm. dann wäre es alles überhaupt kein Problem gewesen, Leute. Seid ihr eigentlich alle doof. Aber ist Comicfilm, ist okay. Story bis dahin sehr gut. Und dann kommen sie halt hin zu Simo und merken, okay, er hat alle erschossen.
Genau, und jetzt kommt tatsächlich meine Lieblingsszene aus dem Film, weil ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe jetzt mit der Wendung auch die Wendung, die auch dieses Flashback aus 1991 nochmal genauer erklärt. Damit habe ich nicht mehr gerechnet. Obwohl es eigentlich...
Nee, ich auch nicht.
Es ist natürlich halt, warum hat er dieses... eigentlich hätte man dran denken müssen, in der Szene... wo er vom MIT halt diese Virtual Reality Geschichte zeigt, dass seine Eltern nochmal wichtig werden. Weil das macht man nicht so aus Scheiß.
Ja, vor allem das alte Auto, 91, das alte Auto wäre eigentlich ein wahnsinniger Garant gewesen, zu sagen,
oh oh. Also das macht man natürlich nicht aus Scheiß, aber das vergisst man dann halt wieder. Aber dann der coole Moment, wenn dann Simo halt in seinem, der sitzt irgendwie in so einem Käfig, wo sie ihn halt nicht mal eben spontan rausballern können. Und sagt dann so, ja, dann kommt jetzt so ein ganz, ganz geiler Dialog zwischen ihm und Captain America, wo Simo dann halt erklärt, dass er einer ist, der halt seine gesamte Familie bei dem, oh, jetzt hilft mir nochmal kurz, dem Age of Ultron Finale.
Sokovia. Genau,
Sokovia. Genau, Sokovia verloren hat, inklusive seiner Frau. Auch sehr, hatte ich sehr cool, dass er nämlich ja auch immer, wenn man Simo gesehen hat, hat er, sah es so aus, als ob er am Telefon mit sich mit einer Frau unterhält. Aber er hat, permanent nur die letzte Mailbox-Nachricht seiner Frau abgehört. Bis man...
Ja, und komplett verständliches Verhalten.
Ja, also. Bis man am Ende sieht, dass er sie, was ich auch sehr cool fand, halt kurz bevor sich dann... Ich springe jetzt gerade ein bisschen, es tut mir leid.
Ja, es ist kein Thema, passt doch.
Kurz bevor er sich dann ja erschießen wollte, sieht man nach einmal kurz auf sein Telefon Message deleted. Das fand ich auch, hat mir auch so ein bisschen so... Oh, oh. Das war schon... Ja... ganz schön intensiv.
Ja, vor allem war es halt überhaupt nicht der Simon, den wir eigentlich erwartet haben.
Nee, überhaupt nicht.
Also, das war eigentlich richtig
geil. Er hatte den Plan, sich da umzubringen, von vornherein. Er wollte halt nur vorher quasi die Avengers, er hat ihr also erklärt, ich kann euch nicht umbringen, unmöglich so. Das ist eigentlich ziemlich klug. Eine sehr kluge Erkenntnis.
Richtig.
Deswegen, meine einzige Möglichkeit ist es, dass ihr euch gegenseitig umbringt. Und deswegen zeigt er halt, dieses Video von 1991, wo man sieht, wie der fucking Winter Soldier die Eltern von Tony Stark tötet.
Was ja noch nicht mal schlimm war zu dem Zeitpunkt. Das Problem war ja wirklich, dass einfach, Cap, wusstest du das? Und er sagt so, ja, schon. Ist das ein Problem? Wo ich mir gedacht habe, boah, jetzt töte ihn einfach, Tony. Ich habe keinen Bock mehr. Töte diesen verdammten Captain America. Der hat sich verdient zu leben. So ein Arschloch. Mhm. Also, ich habe richtig tief ausgeballt im Kiel, weil ich so wütend in der Situation, weil ich mir gedacht habe, ey, jag jetzt einfach in die Luft. Jetzt ist scheißegal. Was ist für konsequent? Du bringst diesen Typen um. Und du bringst den Winter Soldier auch um. Es ist vollkommen scheißegal. Das geht jetzt einfach zu weit.
Er wollte halt im Endeffekt nur den Winter Soldier umbringen.
Ja, ich glaube, zu der Situation hätte auch Cap umgebracht. Aber es war ihm scheißegal.
Da hat halt Iron Man so ein bisschen verloren für mich, weil, also, ich verstehe es halt, aber dann hätte ich gedacht, ist halt natürlich die Rolle von Tony Stark, dass er da halt keinen, nicht ruhig bleiben kann und.
Ja, aber jetzt überleg dir mal, dein bester Freund und deine Eltern wären getötet worden, dein bester Freund würde es dir jahrelang verschweigen.
Aber woher wusste das jetzt? Da kannst du mich mal aufklären. Woher wusste Cap denn das? Wann hat er das rausgefunden?
Ich denke mal aus alten S.H.I.E.L.D.-Akten. Ich gehe mal davon aus, dass das in alten S.H.I.E.L.D.-Akten
ist. Dass er es nachgelesen hat, meinst du? Als er aufgetaut wurde?
Weil er hat ja. Oder dass das in Adwell erzählt
wurde. Zu dem Zeitpunkt war eingefroren, als das geschehen ist. Oder sehe ich das falsch? 91?
Doch, natürlich 91 muss er, ja klar, das ist ja in 50er Jahren, aber ich glaube wirklich, dass es in Avengers-Akten drin stand. Also ich denke auch, dass es Fury wusste. Also ich glaube einfach, dass es jeder wusste, außer Tony Stark. Mhm. Also kann ich mir gut vorstellen, weil es gibt ja immer die digitalen Akten, die sind ja neu, und es gibt die alte Akten, die sie ja auch immer wieder rausgefischt haben. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es jetzt, wenn auch vom Winter Soldier wusste, so, aber er hätte es einfach Tony sagen können. Ja. Und da verstehe ich schon, dass er komplett enraged geht. Also auch der Winter, was erwartet der Winter Soldier? Ich verstehe auch nicht einfach, dass sich nicht der Winter Soldier einfach mal opfert und sagt, ja, Leute, killt mich einfach. Ich hab doch keinen
Sinn. War mir tatsächlich nicht sicher, ob der Winter Soldier noch wusste, was er getan hat, bis er das mit...
Was hat er doch gesagt?
Hat er das dann noch gesagt später?
Ja.
Okay.
Ja. Er hat gesagt, er kann sich an jeden Toten
erinnern. Okay, das ist untergegangen bei mir. Okay.
Und das habe ich halt verstanden. Und wie gesagt, aber ich verstehe halt einfach Cap nicht, dass ich einfach sage, okay, dann töte jetzt einfach Bucky. Es ist halt, sorry, wir haben da eine Linie übertreten, es ist einfach, ich töte ihn einfach. Es tut mir leid, Tony. Also, und seitdem hat halt Captain für mich verkackt. Ich will den Mann einfach nur noch tot sehen.
Also das mit Bucky, das tat mir halt auch, das ist so, dieses Dilemma ist halt auch so krass, ne? Er ist halt ein halb Mensch und halb Waffe von Hydra immer noch. Das ist einfach das Ding. Und das ist ja auch so, das ist so ein bisschen ganz cool. Der Film wirft da ja auch so ein paar moralische Fragen auf. Inwiefern ist der Charakter an sich, dieses Wesen, das in Fleisch und Blut, das vor dir steht, jetzt verantwortlich für die Tat, wenn er gerade aber gar nicht das Bewusstsein des Mörders hat, sondern...
Ja, aber wenn Bucky sich einfach mal gefangen nehmen lassen würde, weil er einfach weiß, dass auch wenn er nicht selber dran schuld ist, es ist halt einfach so. Und er könnte es ja aufklären, aber nein, er kämpft jedes Mal, er verletzt Leute, ihm ist alles scheißegal. Das ist halt das hier was, weil, wie gesagt, wo er flüchtet, ist er nicht mehr der Winter Soldier, sondern ist er Bucky Barnes und ihm ist scheißegal, ob er da Polizisten verletzt, ob irgendwas, es hätte ihn noch niemand erschossen. Wie gesagt, er hat ja seinen Arm, er kann ja alles abwehren. Du musst
aber sagen, Captain America sagt ihm, dass er ist ja in seiner Wohnung und sagt ihm, du, die Leute sind in 5 Minuten hier und die wollen dich töten. Die sagen, die haben nicht den Auftrag, dich mitzunehmen. Und deswegen hat er...
Aber Black Widow sagt ja, wenn er sich nicht ergibt, dann müssen wir Waffengewalt nehmen.
Ja, klar, aber vielleicht dachte er in dem Moment schon so, fuck it, die denken jetzt, die wollen mich halt killen. So.
Ja, aber die Frage ist halt, was ist das für ein Leben auf der Flucht? Also, ich verstehe Bucky Barnes da nicht, weil Bucky Barnes hat ja selber Schuldgefühl. Eigentlich ist die Erlösung, wenn er erschossen wird.
Ja, das ist schwierig tatsächlich, ja.
Aber wie gesagt, ich verstehe halt der Tony komplett, weil wie gesagt, sein ganzes Leben ist eigentlich durch den Tod seiner Eltern eigentlich in Wanken geraten. Mhm. Alles, was Tony sagt, ist eigentlich in der Nacht sozusagen verloren gegangen. Vielleicht zum Guten, vielleicht zum Schlechten, weil ja Tony im Endeffekt jetzt ja nicht gerade Vorzeigesohn war. Aber wie gesagt, ich verstehe halt einfach der Cap nicht. Ich habe es einfach nicht verstanden. Also, schwierig.
Ja, das stimmt.
Wie gesagt, der Kampf ist ja ultimativ.
Ja, dann. Nichtsdestotrotz wollte ich gerade sagen, der Kampf danach ist ziemlich cool. Das war echt ziemlich beeindruckend, wie dann Tony halt versucht hat, den Winter Soldier zu töten. Der Winter Soldier versucht zu entkommen und Cap versucht halt einfach nur Tony aufzuhalten. Und endet dann im Endeffekt darin, dass... Da muss ich aber... Also das fand ich ein ziemlich... Jetzt nicht vielleicht von der Rolle, die Captain America spielt, aber so von der vom Coolness-Faktor fand ich die Szene sehr cool, als es halt so aussah, als Tony ihn halt niedergeschlagen hat und meinte so, jetzt letzte Warnung, bleib unten. Und er einfach, natürlich ist es, und er einfach trotzdem wieder aufsteht und dann halt so dieses Boxermäßige mimt, ne? So dieses...
Ja, du kannst den ganzen Tag machen, den Trailer. Tag machen, ja.
Komm, und weiter geht's. Und dann dreht sich's halt noch einmal um und dann gibt es diese kurze Szene, wo man sich so ein bisschen überlegen soll, er hat halt das Schild und Tony hat seinen Helm nicht mehr auf. Ob er ihm jetzt halt das ins Gesicht rammt, macht er aber natürlich halt nicht, sondern setzt ihn nur außer Kraft.
Ja, und das ist halt interessant, deswegen haben sie die Szene halt auch gemacht, dass sie ihn den Reaktor rausnehmen, wahrscheinlich genau wegen der Szene im Iron Man 3. Weil er das halt vor Iron Man 3 gemacht, wäre er halt gestorben, wenn der Reaktor im Endeffekt zerschlagen wäre. Und ja, schwierig, also ich habe da einfach nur gedacht, das kann jetzt einfach nicht wahr sein. Also auch weil dem Winter Soldier sein Arm ja rausgerissen wurde, ist, also der hat ja einfach Iron Man, ich weiß nicht, ob ihn weggeschossen hat oder ihn rausgerissen hat, ich weiß gar nicht mehr, was
passiert ist. Der Winter Soldier hat ihm, glaube ich, versucht, den Reaktorkern aus dem Anzug zu reißen und...
Ach genau, und hat ihn rausgerissen.
Er hat ihn auch nicht rausgerissen, hat es versucht, aber dabei ist halt eine Energie... sagen wir mal, eine Entladung entstanden,
Überladung.
Die ihm dann halt einfach mal den Arm verbrannt hat oder zerlegt hat.
Ja, und wie gesagt, dann liegt halt Iron Man
da. Ja, dann liegt er dann piss, traurig und niedergeschlagen. So. Das ist natürlich halt echt super, ja, beschissener hätte es dann quasi für ihn auch nicht mehr ausgehen können. Ne? Nicht zu vergessen dabei jetzt die Szene, die ich am bewegendsten fand im ganzen Film. Und zwar, als dann der Black Panther, den wir jetzt ja nicht vergessen dürfen, der nämlich auch, habe ich gerade vergessen, der ja auch in Sibirien ist.
Genau, oben auf dem Dach.
Der nämlich oben steht und als Simo ist dann, wenn die halt angefangen haben, sich dann da zu dritt sich selbst zu killen, ist Simo dann aus diesem Bunker in Sibirien oben an die Oberfläche gekrabbelt und hat da also quasi, glaube ich, einfach nur darauf gewartet, sich halt selbst umzubringen. Und dann steht halt auf einmal der Black Panther neben ihnen. Und dann kommt halt dieses moralische, dieses, diese kleine moralische Rede von Black Panther, wo er halt zu Simo sagt, nachdem er seinen Plan nochmal erklärt hat oder seine Motivation erklärt hat, meinte er so, du bist von deiner Rache komplett, deine Rachelust hat dich zerfressen. Und genauso hat sie jetzt gerade Tony zerfressen. Und er selbst hat das ja auch so. Er möchte ja auch nur seinen Vater rächen. Und er sagt aber so, nein, ich stehe da jetzt drüber, ich werde das nicht zulassen, dass es bei mir genauso ist. Und hält dann sogar Simo, den Mörder seines Vaters, davon ab, sich selber umzubringen. Was ich ziemlich krass fand. Das war ziemlich cool.
Weil einfach sehen, dass er einfach so leidet. Also sagt halt, nö, das, der Tod ist viel zu ungerecht für dich. Da bleibst du lieber am Leben und stellt sich der Justiz.
Genau, also das mit mehr Leiden habe ich gar nicht mehr so verstanden. Ich gehe mal davon aus, wenn er später Bock hat, sich umzubringen, wenn die ihn jetzt halt nicht irgendwie in eine weiße Weste. Naja, mal. Aber.
Also er sagt halt, glaube ich, so in etwa, nein, deine Zeit und dein Leben ist noch nicht vorbei. Genau. Ich möchte dich vor Gericht stellen.
Ja. Was dann auch noch eine sehr krasse Szene ist, wenn er dann von, ich nenne ihn jetzt mal Watson, wenn Simo dann nochmal von Watson interviewt wird und der gesagt hat, so, dein Plan ist gescheitert, und er sagt, nein, mein Plan ist nicht gescheitert. Wo er
ja
recht.
Ja, wie gesagt, die Avengers sind vorbei.
Also, das war alles.
Also eigentlich ist damit Avengers vorbei, weil wie gesagt, die nächste Szene ist dann wie Tom Cheadle irgendwie mit einer Prothese, die mir viel zu plump vorkommt, ehrlich gesagt, für die Technologie, die Stark hat.
Ja, man müsste meinen, dass eigentlich Querschnittslähmung in diesem Universum, zumindest mit genügend Geld, und da gehen wir doch mal von aus, dass Tony das hat, kein Problem mehr darstellen sollte.
Genau, die können ja auch Haut transplantieren und sowas, und wie gesagt, die Wissenschaft ist ja sehr weit, und auch bei
Arrow gibt es ja auch schon. Die Anzüge aus Iron Man 3 können auch autonom alles, was ein Mensch kann. So, dann müsste man ihm ja nur quasi ein Bein von diesem Anzug als Bein ranmachen, und dann könnte er das auch.
Er sagt ja auch sogar in Iron Man 2, ja, was mein Anzug ist eigentlich eine Prothese.
Ja.
Sagt ja da, was bei der Gerichtsverhandlung, ja, mein Anzug ist kein Kampfanzug, das ist eine Prothese für mich, eine Ganzkörperprothese. Also, habe ich nicht so ganz verstanden, aber im Endeffekt war es ja im Endeffekt ein Bildnis, zu sagen, okay, er kann jetzt langsam wieder laufen, es geht da wieder aufwärts War Machine. Und ich glaube, War Machine kann einfach in seinen Anzug kämpfen, ohne Probleme. Also, selbst mit dem gelähmten Bein.
Ja. Das
kein Problem darstellen.
So habe ich es auch verstanden.
Genau, Vision ist halt niedergeschlagen natürlich, weil im Endeffekt ist er ja dran schuld. Also er gibt sich auch die Schuld dafür, dass er War Machine im Endeffekt zum Krüppel gemacht hat. Und ist natürlich auch traurig, dass Wanda weg ist. Und ja, das ist im Endeffekt dann die Endszene, glaube ich. Er schickt dann auch Black Widow weg, weil auf die ist er genauso wütend, weil, wie gesagt, wurde ihr verraten. Sagt ja auch, ja, Doppelagentin hat man einfach im Blut, ne?
Muss man jetzt eigentlich mal so erwähnen, theoretisch, Baron Helmut Simo, der erste Bösewicht, der seinen Plan erfolgreich in die Tat umgesetzt hat.
Richtig.
Kann man auch mal so stehen lassen.
Genau, der musste nicht die halbe Welt vernichten damit. Der musste nur die Avengers vernichten. Und eine ganz wichtige Szene haben wir vergessen, im Endeffekt, eine ganz interessante Szene. Es wird ganz am Anfang gefragt bei den Avengers mit General Ross, wird er dann im Endeffekt Vision gefragt, ja, Vision, wie siehst du das? Und dann sagt er ja, na, eigentlich, ich habe alles analysiert, eigentlich seitdem Iron Man da ist, passieren diese ganzen Katastrophen.
Mhm.
Es passiert alles, weil ihr challenged die Leute. Ihr sagt, wir sind hier Superhelden. Stimmt. Und das erweckt Leute dazu, Superhelden zu töten. Wenn es keine Superhelden geben würde, gibt es auch keine Superschurken. Ähnlich wie in unserer realen Welt. Es gibt halt nur Krieg. Krieg ist bei uns das höchste aller Sachen. Du wirst aber nie die ganze Welt dabei vernichten. Deswegen setzen wir keine Atomwaffen ein. Du kannst ja Kriege mit einem Schlag vernichten, indem du eine Atomrakete einfach ins Land schießt.
Ja, das stimmt.
Das geht ja.
So wie bisher, ja. Natürlich könnte es sein, dass ohne Superhelden irgendwann mal, jetzt in diesem Marvel-Universum, ne, wo es ja auch, wenn man mal intergalaktisch drüber nachdenkt, auch noch andere Götter oder sonst wie Aliens gibt.
Aber die werden halt, also wenn man die Promis sieht, werden die halt natürlich immer gechallenged von irgendwas. Mit den Infinity-Steinen, die nie auf der Erde existiert haben. Also die Infinity-Steine wurden ja zur Erde gebracht, mit dem Zepter und so. Das heißt, wir challengen ja die anderen im Weltall zu sagen, ja, wir sind eigentlich keine Affenrasse, sondern guck mal, wir können hier mehr Infinity-Steine, wir haben hier irgendwelche Superhelden, wir haben hier gefallene Aliens und sowas, die unter uns leben. Also wir challengen natürlich, und da hat er natürlich ganz recht, weil ohne Superhelden gibt es auch eigentlich keine Superschurken, weil die werden nie benötigt, weil wir können sozusagen unsere Kriege doch mit Menschen führen und mit Waffen. Aber natürlich, wenn jetzt hier, was weiß ich, ein Superheld kommt, will man natürlich den Superheld töten. wenn er zum Beispiel seine Familie auslöscht. Ja. Ein ganz, ganz interessantes Bildnis. Und dann ist ja sozusagen die letzte Endszene, ist ja dann im Wakanda. Man sieht, der Winter Soldier lässt sich wieder einfrieren, weil er einfach sagt, er ist zu gefährlich, solange nicht diese Gehirnwäsche seinen Kopf raus ist. Und sie verstecken sich im Wakanda und es wird ganz klar gesagt, wenn sie rausfinden, dass wir hier sind, dann wird Wakanda angegriffen werden. Dann sieht man eine riesengroße Panther-Statue und er sagt halt, ja, aber die werden ja durch mich geschützt.
Ja, das ist cool.
Also ich bin gespannt, ob das in dem Black Panther-Film dann rauskommt, ob dann hier eine große Schlacht kommt oder so. Weil derzeit fällt mir schwer, Avengers 3 irgendwie einzugliedern. Ich glaube, wir haben jetzt alle Infinity-Steins, haben wir jetzt, glaube ich, ne? Irgendwie schon gesehen.
Ich glaube, 4 von 6 Stück.
Haben wir noch 2?
Ich glaube, wir haben jetzt 4 Stück. Oder war das nach Ultron 2? Nee, warte mal.
Also wir haben das Zepter von Loki. Das ist der Wissensstein, oder?
Haben wir noch den Tesseract?
Genau, den Tesseract. Dann haben wir das rote Teil aus Thor. Dann haben wir den aus Guardians of the Galaxy.
Ja, wobei der ja nicht auf der Erde ist. Ich meine jetzt auch...
Nee, aber er ist zumindest bekannt im Universum.
Ach so, ja, das stimmt.
Die Guardians werden ja wahrscheinlich irgendwie zur Erde irgendwann kommen. Dann werden sie wahrscheinlich irgendwie mitnehmen. Oder er wird irgendwie auftauchen, oder wird geschont, aber er ist uns bekannt.
Genau.
Also 4 Stück. Ja, dann fehlen uns noch 2. Mal.
Ja, doch, stimmt. Ich habe auch gerade nochmal hier eben nachgeguckt, das ist richtig, genau. Korrigier mir mal kurz, es gibt jetzt Avengers 3 und erst danach kommt der Crossover-Film, der dann die Guardians mit den Avengers...
Also ich glaube, es gibt ja irgendwie Galaxy War 1. Das wird ja wahrscheinlich da sein, wo man einfach die Avengers einfach mal in Dreck
drückt. Mal kurz MCU Phase 3.
Vor allem, welche Avengers? Es gibt ja jetzt keine mehr. Also es ist jetzt spannend, was passiert, weil so viele Filme kommen jetzt nicht mehr. Es kommt Doctor Strange, Black Panther, Guardians 2.
Captain Marvel kommt noch.
Ja gut, du wirst den Guardians und den Captain Marvel wahrscheinlich die 2 Infinity-Steine.
Ah nee, okay, jetzt warte mal, ich sehe es hier genau. Es kommt nächstes Jahr, als nächstes kommt Doctor Strange. Dann kommt, genau.
Dieses Jahr noch.
Dann kommt nächstes Jahr Guardians 2.
Also noch ein Infinity-Stein?
Genau, dann kommt Spider-Man. Dann,
das ist kein Infinity-Stein?
Dann kommt Thor 3, Ragnarok.
Glaube ich, ist auch kein Stein, weil danach ist alles sowieso im
Arsch. Und dann kommt der erste Infinity War. Und...
Na, witzig,
es kommt
Stein
ja der nächste Avengers-Film, es ist ja Infinity War 1, kommt vor dem nächsten Black Panther-Film. Also vor dem ersten Black Panther-Film.
Ja, ich verstehe ja nicht, wie sie die Story zu Avengers 3 schauen. Weil ich glaube, dieses Team wird nicht mehr zusammenfinden. Außer die Avengers sind jetzt wirklich die in Wakanda.
Wer weiß, was bei Ragnarök passiert, ne? Was bei Thor passiert. Vielleicht.
Ja, aber Ragnarök wird ja wirklich nur
die Comic-Geschichte
im Ding spielen. Ja, also ich glaube, ich habe irgendwann mal gelesen, dass das auch gar nicht in der realen Welt spielt. Also es gibt auch keine Jane Foster mehr. Das ist alles weg.
Also da wird quasi nur das, was, was in Ultron angeteased wurde, was ja auch irgendwie so der dümmste Part in Ultron war, die ganze Thor-Geschichte. Ich bin jetzt weg. Ich muss ein Rätsel lösen. So, na gut.
Nee, also ich bin gespannt, weil, wie gesagt, das Ende ist äußerst komisch. Also, es ist nicht schlimm oder schlecht, aber mir fehlt irgendwie so der Bezug, was... wollen wir eigentlich es machen? Es gibt keine Avengers mehr, es gibt jetzt irgendwie noch Tony, Spider-Man und War Machine. Und es gibt die, sich in Wakanda verstecken, aber es gibt keine Avengers mehr.
Und die gefangen sind halt, ne? Genau.
Ja, vor allem die von der Welt gehasst werden. Also es ist ja nichts aufgelöst worden, dass die Avengers irgendwie gut sind. Ich denke auch, die Avengers sind aufgelöst durch die Regierung, die einfach sagt, Leute, so geht's nicht mehr. Ihr habt es wieder alles zerstört. Also ich glaube fast, dass die Avengers einfach verboten sind. Und ich glaube auch, dass die Avengers, die wir jetzt da sehen im Wakanda, gehasst sind auf der ganzen Welt. Also ich glaube nicht, dass die noch irgendjemand sehen möchte.
Ich schon gut vorstellen könnte, dass das relativ wovon ich ausgehe, ist halt ganz klassisch halt natürlich, du brauchst einen Vorwand, warum die wieder zusammenfinden, also eine Bedrohung. Bam, so. Infinity Wars, das heißt, da wird irgendwie von außerhalb wieder eine Bedrohung kommen. Deswegen werden wieder alle wahrscheinlich zusammentreffen. Ich denke auch mal, der Hulk wird dann wieder auftauchen. Muss er ja. Der ist ja auch überhaupt nicht aufgetaucht jetzt.
Genau, weil ich sehe halt auch keine Möglichkeit, irgendwie Thanos zu besiegen, ehrlich gesagt. Also, wen haben wir denn? Wir haben Iron Man, wird in der Luft zerrissen. Wir haben War Machine, der wird sogar vom Laserstrahl getötet. Wir haben Hawkeye, gut, der wird auch einfach ausgelöscht. Black Widow wird einfach ausgelöscht. Captain kann sich wahrscheinlich 5 Minuten gegen Thanos behaupten. Er wird wahrscheinlich einfach seinen Kopf abreißen. Vision wird dabei sterben, gehe ich fest davon aus, weil er braucht den Infinity-Stein für den Gauntlet. Das heißt, wird einfach den aus den Androiden einfach rausreißen. Mhm. Also Thanos ist ja ein übermächtiges Wesen, auch wenn es im MCU überhaupt nicht so angeteasert wird, aber in den Comics ist der übermächtig. Du hast Wanda, die ihm wahrscheinlich schon gefährlich werden kann. Du hast dann Captain Marvel vermutlich schon, die wirklich gegen ihn kämpfen kann. Und du hast einen Teil der Guardians, aber die auch gegen Thanos nicht viel ausrichten können, außer sie hätten die Macht des Infinity-Steins. Ach, die haben ja auch nur Ronan besiegen können durch den Infinity-Stein. Ja. Also, sonst hätte er wahrscheinlich mit ihnen den Boden aufgewischt.
Also, spreche dem Film sehr viel Unterhaltung zu, Guardians, aber das Ganze, also die Auflösung am Ende und die diese angebliche Bedrohung, die da geherrscht haben soll in diesem Film, das hat mich überhaupt nicht überzeugt.
War halt wieder ein schlechter Superschurke, weil Thanos halt auch so ein kleiner alter Mann im Rollstuhl war.
Ja, also, und Ronan war halt cool, aber wenn er halt nichts macht, außer da zu stehen, dann tanzt er eine, dann schießen die ihm mit einer Rakete ab und dann war es das auch schon wieder, das ist halt irgendwie doof.
Ja. Nee, von dem her gehe ich davon aus, dass Infinity War einfach nur die Avengers einfach zu töten, zu vernichten oder schwer zu verletzen sein wird. Und dann wird es ja irgendwie Black Panther Film oder sowas dazwischen geben, dann wird man irgendwie wieder anfangen irgendwie zu kämpfen. Oder ist es so, dass im Infinity War einfach nur gegen die Schergen gekämpft wird, am Schluss kommt Thanos, tritt die alle weg und dann to be continued. Aber da macht auch dieser Black Panther Film keinen Sinn. Also,
lass uns mal überraschen, oder?
Genau, aber wir haben ja auch alle gedacht, Civil War ist Civil War und das war nicht Civil War. Eben. Also vielleicht verarscht uns wieder und der Infinity War geht gar nicht so tief über Thanos, wie wir vielleicht denken. Vielleicht geht es darum, dass nur irgendwelche Schergen von ihnen diesen Gauntlet zusammenstellen wollen. Und wir besiegen einfach den Gauntlet und Thanos kommt gar nicht vor, richtig. Also,
ja, mal schauen.
Aber spannend. Also es ist immer interessant, ich hatte ja beim Cinecast auch Batman vs. Superman und war auch super gehypt vom Film, mir hat der wirklich gut gefallen. Und wenn du die dann auseinander nimmst, dann siehst du erst die Schwächen.
Okay.
Und so ist es halt leider ein bisschen, aber wie gesagt, trotzdem 10 von 10 Punkten von mir, also ganz klar.
Ja, ich muss auch sagen, das war von der Stimmung und wie das alles. Ja, mich hat am meisten tatsächlich Daniel Brühl als Bösewicht überzeugt, weil ich finde sowas, solche Bösewichte finde ich viel, viel, viel cooler, die eine interessante Motivation haben, die einen zugegebenermaßen konstruierten, aber cleveren und komplexen Plan haben. Und das ist nicht so ein, ich bin nicht der größte Fan von diesen riesen Schlachten wie in den Avengers-Filmen, wo halt einfach auf alles geschissen wird, weißt du?
Materialschlachten.
Genau, ich stehe nicht auf Materialschlachten so. Dann das fühlt sich nicht nach, die Aliens in Avengers 1 waren super, ja, egal halt, die hast du halt einfach nacheinander kaputt gemacht, so.
Hat sich mir angefühlt wie ein Videospiel, genau. Fand ich. Also, so ein typisches Massenvideospiel, möglichst viele Gegner besiegen und sie bilden im Endeffekt überhaupt kein Gefahrenpotenzial. Nee. Du hast zu keiner Zeit Angst gehabt. Genauso wie bei Ultron. Ja, schießt die eine Ultron-Rüstung kaputt, dann die, jetzt tun alle Avengers zusammen einen Laserstrahl schießen. Oh Wunder, Ultron ist tot.
So ein bisschen wie Dynasty Warriors, wenn du das kennst.
Genau. Genau so ist es leider. Und da war es halt wirklich 5 gegen 5 Kampf. Der war cool, der war auch mal genial, weil das ist eben eine Zahl. Die waren alle übermächtig im Endeffekt, waren alle gleich ebenbürtig. Da macht das Spaß. Und wie gesagt, was ich halt sehr gerne mache, so Bösewichte, die einfach realistisch sind. Das sind kein 2 Meter großer Thanos, der irgendwie in lila Schlappen kommt, sondern es ist halt nachvollziehbar. Und ich finde Bösewichte interessant, die gar keine Bösewichte sind, sondern die irgendwie verständlich am Schluss sind. Also nicht so wie Baron von Strucker, der so einfach so ein Übernazi ist oder so, sondern der war verständlich. Also wie gesagt, in D&D gibt es ja gut, böse und chaotisch böse und so ist es halt bei dem auch. Er ist halt gut böse. Also er ist halt einfach ein fehlgeleiteter Mensch, der einfach so schlimme Dinge erlebt hat, dass er einfach anders reagiert auf Sachen.
Ja.
Und er ist halt fertig wegen seiner Familie. Die will sich halt rächen an den Avengers. Genau. Und will halt andere Leute davor beschützen, dass auch die Familien ausgelöscht werden durch so einen Blödsinn.
Ja, und das ist halt einfach verständlich. Und Daniel Brühl spielt ihn cool. Also auch immer dieses, es gibt ja noch 2 Szenen, wie er halt da irgendwie im Hotel abhängt. Oder wie er halt so ein bisschen mit
der Herr Müller.
Genau, wie er dann auch immer auf Deutsch auch. Hast du den eigentlich im Original gesehen oder auf Deutsch?
Ich habe ihn auf Deutsch
gesehen. Im Englischen gesehen. Und da gibt es diese Szenen, wo Daniel Brühl mit der Frau im Hotel spricht, sind komplett auf Deutsch auch gedreht worden. Cool. Es ist sehr cooles, kommt sehr cool rüber. wenn man auf einmal merkt, wie halt so ein englischer Film auf einmal dann ins Deutsche geht und auf einmal englische Untertitel drunter stehen. Das ist sehr cool gemacht. Und er hat so ein bisschen dieses, ja, so diesen Psycho-Bösewicht, dieses Psycho-Bösewicht-Feeling drauf, dass man halt weiß, das ist ein ganz abgewichstes Arschloch, so nach dem Motto, also der ist sehr gewieft.
Also wie gesagt, es hat mich auch echt gewundert. Ich war ja so Daniel Brühl, ähnlich wie Warum von Strucker so. Oh, nehmen wir die Deutschen wieder als Nazi, aber hatte überhaupt nicht. Also wie gesagt, er war ja kein Nazi, er war nicht mal bei Hydra. Ich fand das super. Also diesen Twist habe ich nicht gesehen, weil ich jetzt erwartet, okay, jetzt kommt er gleich mit seiner goldenen Krone und seinem lila Sockenkostüm raus und dann gibt es hier Zunder. Überhaupt nicht. Die haben uns einfach nur verarscht. Also dieser Film ist eine reine Verarschung der Comic-Fans. Ja. Erst mit Civil War verarscht und dann mit Simo verarscht, wo jeder Comic-Kenner: oh Gott, Simo kommt. Ja, Hydra erstarkt wieder. Ich habe mich die ganze Zeit bei Maus gefragt, bei Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Wann kommt das Hydra wieder? Okay, ja, wir haben jetzt irgendwie ein Hydra in den Human. Ah ja, vor allem, ich bin jetzt mal gespannt. Ich habe gestern ja die neue Folge geguckt und wir müssen auch unbedingt mal einen Mauscast machen, aber es kotzt mich zurzeit an, die Serie. Sie hat halt alles verschwendet, was irgendwie das Cinematic Universe hätte machen können. Es ist auch wieder keiner vom Coulson-Team irgendwie aufgetaucht. Also, die können die Serien auch weglassen langsam. Oder können so machen wie mit DC und sagen, die Serien haben mit dem Film nichts zu tun. Weil, wie gesagt, das versauen sie gerade komplett, das Serien-Universe. Man hätte ja auch Daredevil mitbringen können. Also, ich glaube, dass die Schauspieler nicht die Hammergagen verlangen würden, wenn man da irgendwie Jessica Jones in einer Szene gehabt hätte oder Daredevil. Also, verstehe ich nicht. Aber ich habe das letzte Mal einen Artikel gelesen. Es ist ja auch so, dass der Inhumans-Film jetzt wahrscheinlich gestrichen worden ist.
Also, so wie ich das hier sehe, ist es der letzte von Phase 3.
Nee, genau, der ist jetzt gecancelt worden auf unbestimmte
Zeit. Ach, der, okay. Oh.
Genau, weil es irgendwie Streit scheinbar gibt mit Kevin Feige und mit den TV-Verantwortlichen von Marvel.
Na gut, noch haben sie
und jetzt ist irgendwie
drei Jahre Zeit, das wieder hinzukriegen.
Ja. Ne, aber wollen sie scheinbar nicht, weil die Inhumans sind ja jetzt so in der Maus-Serie schon so ein bisschen verschwendet und machen jetzt ja Krieg und Secret Warriors und so. Ganz schlecht, also wie gesagt, es ist ganz schlimm. Bei DC bin ich eher kein Fan der Filme und dafür super Fan von Flash, Supergirl und Arrow. Und bei Marvel ist es wirklich, die Filme sind gut, aber irgendwie die Serien packen mich. Ich schaue sie zwar immer noch an, ganz klar, aber zum Beispiel Agent Carter habe ich nie geguckt. Ich habe mir die erste Folge geguckt, dachte mir, kacke, will ich nicht sehen. Bei Maus bin ich ja seit dem ersten Tag dabei, aber es wird halt auch immer schwächer, wo du denkst, okay, ja, schon wieder kein Auftritt von irgendwelchen Avengers oder von irgendwelchen Randdarstellern. Also ich glaube schon, dass man sich eine Scarlett Johansson mal leisten könnte oder einen Jeremy Renner oder so. Das glaube ich schon und das machen sie halt einfach nicht und das ist halt schwierig, also da macht DC vielleicht wirklich besser, sie sagt, sie trennen Film und Serien-Universe komplett.
Ja, das denke ich auch gar nicht so verkehrt. Ja, bei DC bin ich mal gespannt, ich bin jetzt mal, ich habe Batman vs. Superman noch nicht gesehen, ich werde den nochmal irgendwie jetzt nachholen, aber im Kino nicht mehr, das schenke ich mir jetzt. Bin aber dann mal sehr auf die Ben Affleck Filme gespannt, wo er ja auch, glaube ich, dann Regie führt, wenn ich es richtig verstanden habe.
Genau, selber.
Was sind da mindestens zwei, oder?
Ich gehe davon aus, aber wie gesagt, ohne Spoiler, der Film ist sehr gut, nur ganz beschissen geschnitten. Also der einzige wirklich Kritikpunkt bei Batman vs. Superman ist einfach, es ist ein scheiß Schnitt und der Titel passt nicht zum Film. Aber sonst, wie gesagt, war ich sehr wohlwollend bei dem Film, weil wie gesagt, es ist gut gemacht, es ist mit der realistischste Batman, den ich jemals gesehen habe. Also auch besser als die ganze Batman Begins Reihe. Ist einfach mehr so der Miller-Batman, sehr düster, sehr alt, sehr geprägt und ist richtig gut gemacht. Auch Wonder Woman ist realistisch dargestellt und wie gesagt, Superman finde ich da im Endeffekt ja gut, weil er endlich mal als realistischer Superman dargestellt wird, der eben nicht der Pfadfinder ist, sondern der sich einfach fragt, warum mache ich den ganzen Scheiß hier eigentlich? Jeder hasst mich. Wieso regiere ich nicht einfach die Welt sozusagen?
Warum sitze ich nicht auf dem Berg voller Leichen und spiele PlayStation?
Genau, weil wie gesagt, es ist ja dieses Thema, das wir auch bei Marvel hier hatten. Es dankt ja keinen Menschen irgendwas. Den letzten Orden, den Tony bekommen hat, war halt in Iron Man 3. Sonst kriegt er nur Kritik. Also, obwohl er tausendmal die Welt rettet, obwohl er alles Gute tut, aber es interessiert keinen so wirklich. Und es ist halt spannend, weil ich glaube, das ist ein realistisches Bild von Superhelden. Ich glaube, wenn die in unserer Welt existieren würden, hätten die im Endeffekt die gleichen Probleme.
Ich kann mal davon ausgehen, ja, definitiv. Ja.
Und dann sind wir eigentlich auch so weit durch. Wir haben eine Sache noch, also Post-Credit-Szene 1 war Wakanda und eben die Avengers verstecken sich. Und die zweite ist dann eine super lustige Szene mit Spider-Man, wo im Endeffekt der May reinkommt und er sagt, ja, wie hat dich so verprügelt, woher hast du das blaue Auge? Ja, sie heißt Steve. Ich habe mir auch ganz schön auf die Fresse gegeben. Ja, sehr, sehr gut, Peter, sehr gut. Und dann sieht er halt irgendwie seine Armbanduhr, dass er jetzt diese Spider-Man-Taschenlampe hat aus dem Comics, hat er ja sozusagen zum Erforschen, hat er ja so eine logofarbene Taschenlampe. Oder hast du es als was anderes gedeutet?
Das sah definitiv so aus.
Wie gesagt, also neuer Lieblingsfilm, wo ich mich auf Marvel freue, ist
Spider-Man. Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Ist das dann so ein Marvel-Sony-Cooperation? Also
genau, Iron Man kommt auch vor in Spider-Man Homecoming.
Okay, cool.
Nee, ich hoffe, dass Sony es einfach nicht versaut und ich hoffe, dass jetzt wirklich X-Men auch wieder zurück zu Marvel kommt oder zumindest der Deal kommt, dass eben diese New X-Men irgendwie auftauchen können.
Ich habe nur irgendwie gelesen, dass irgendwie Fox bei, Sony jetzt schon immer ziemlich pissig war bei Civil War mit der Darstellung von Spider-Man, jetzt auf einmal so ein bisschen immer auf, halt, dass die ja immer auch quasi das absegnen mussten. Und dass die sich da wohl ein paar Mal auch nicht quergestellt haben und gesagt haben, nö, nochmal, nein, so noch nicht.
Ja, aber ich glaube, wenn wir die Reaktion so von Fans wie uns merken, glaube, dann wird Sony ganz schnell umwandeln und sagen, okay.
Ja, lass die einfach mal machen.
Wir machen es doch
ich mein,
so.
Im Endeffekt fließt das Geld ja auch in die Tasche von Sony, so wie ich das verstehe, denke ich mal.
Ja, genau, die kriegen einen Anteil davon. Und wie gesagt, was die bisher in Spider-Man-Filmen abgeliefert haben, war halt wirklich
die Grütze. Ich mag die Maguire-Filme tatsächlich.
Ja, ich mag den letzten einfach nicht. Aber das ist ja sozusagen Zeiten her, aber auch der New Spider-Man, der Garfield war ja super als Spider-Man, aber die ganze Story hat nicht gepasst. Gwen Stacy hat da so, es passt halt einfach zum Teil nicht. Und ich bin so glücklich, dass sie keine Origin-Story mehr machen, weil, wie gesagt, das kann man in 5 Minuten erklären. Also, da braucht man keine Origin-Story dafür. Bin ich gespannt. Ich vertraue halt da Sony einfach nicht, weil Sony für mich Geldgeile sind. Also, sie haben seit keinen super guten Film rausgebracht, wo ich irgendwie sagen würde, boah, da habt ihr euch was getraut. Was Marvel gemacht und was Marvel immer noch macht, auch mit Civil War, das hätte auch ziemlich nach hinten losgehen können, aber ist halt nicht, weil sie ja halt wirklich sich mit den Russo-Brüdern, glaube ich, einfach sehr gute Regisseure geholt haben.
Ja.
Und eben nicht dieses John Whedon, ja, so, hier noch einer, hier noch einer, hier noch einer, dort noch einer. Auch so ein bisschen ein Problem, was JJ ja hat bei Star Wars, ja, hier noch ein Charakter, hier noch ein Cameo, hier noch ein Fanservice, hier noch ein Fanservice. Braucht man gar nicht. Also wie gesagt, ich glaube, man hat den perfekten Avengers-Film gesehen mit Civil War.
Ah, ich glaube, Joss Whedon war aber auch schon jetzt bei Ultron relativ unglücklich und so ein bisschen auch von Seiten der Produzenten ein bisschen gekniffen in dem Sinne. Ich glaube, er musste sich sehr dafür einsetzen, dass, also wie ich es gelesen habe, war das ja so ein bisschen so ein Deal. Er bekommt die Szene in diesem Landhaus, wenn er diesen Schwachsinn mit Thor da einbaut, wo er in diesem Tempel oder was auch immer das ist, geht.
Diese heilige Wasser da. Ist halt schwierig. Wie gesagt, Josh hat immer so ein bisschen die Probleme gehabt. Also auch mit Buffy, wenn man die letzten Staffel angeguckt hat. Ich glaube einfach, das ist kein Kerl, der lange Sachen machen kann. Ich glaube, der Joss Whedon ist ein Katalysator, ähnlich wie JJ ein Katalysator sein kann. Aber die Leute müssen einfach zurückziehen. Die können keine 6 Filme am Stück machen. Da sind sie nicht dafür gedacht. Also auch JJ mit Star Wars. Ich denke mal, Star Wars mit Star Trek. Ich denke mal, dass der nächste Star Trek interessant wird, der jetzt nicht von JJ kommt. Ich glaube, der wird richtig gut. Weil der zweite Into the Darkness war jetzt auch nicht so Hammer. Und ein ähnliches Thema haben wir bei Star Wars. Also bei Star Wars ist ja sehr umstritten. Mir hat er sehr gut gefallen. Ich bin halt ein Fan und der Fanservice hat bei mir funktioniert, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Aber ich bin glücklich, dass JJ den zweiten Film nicht mehr macht, sondern wirklich nur als Ideengeber das, weil ich glaube, er ist ein Perfektionist und passt gut ins Team. Aber ich möchte einen anderen Regisseur sehen. Genau, was fehlt dir noch an Szenen?
Von den Szenen eigentlich nichts. Ich glaube, wir haben alles besprochen soweit. Ich hoffe, das kam jetzt auch so rüber, dass wir halt eigentlich, glaube ich, doch sehr begeistert vom Film sind, auch wenn man halt bei diesen Analysen immer auf sehr viele Kleinigkeiten so kommt, die halt konstruiert sind, aber das gehört halt einfach dazu.
Man muss es halt aufdecken, aber wie gesagt, es tut dem Film keinen Abbruch und das ist ja der große Unterschied zu Ultron. Also keins der angesprochenen Punkte hat mich irgendwie in den Film live rausgerissen. Natürlich jedes Mal, wenn man drüber nachdenkt, findet man in jedem Film Lücken, ganz klar. Also wie gesagt, die Drehbuchautoren sind auch keine Götter. Wie gesagt, ich wünsche mir manchmal ein bisschen mehr Detailreichtum, aber ganz ehrlich, im Gegensatz zu anderen Filmen sind wir da noch in einem sehr, sehr guten Bereich. Und wie gesagt, für mich 10 von 10 Punkten hat der Film, weil einfach sehr viel funktioniert. Sie mich jedes Mal abgeholt haben, mich in die Kino in manchen Momenten einfach nur gedacht hat, what the fuck? Wie gesagt, Giant Man ist halt mir ein bisschen gespoilert worden mit Lego, aber wie gesagt, diese Simo-Szene, da war ich glaube mit offenem Mund einfach im Kino gestanden, dachte mir so, what the fuck?
Ich habe auch tatsächlich nur so nebenbei mitbekommen, dass Daniel Brühl überhaupt mitspielt, weil es gab nochmal, Daniel Brühl hat irgendwie Robert Downey Jr. hier in Berlin nochmal zum Essen eingeladen, da habe ich so ein Video im Internet gesehen.
Stimmt, genau, YouTube war das,
genau. Da habe ich dann so ein bisschen mitbekommen, dass er da anscheinend mitspielt. Naja.
Ich habe auch nie gedacht, dass Simo so eine große Rolle eigentlich spielt, weil, wie gesagt, dieser Konflikt zwischen den beiden war jetzt auch nicht so dauerhaft. Also, das war halt bis zur ersten Hälfte, dann kam der Kampf und dann war eigentlich sozusagen dieser Konflikt eigentlich beendet. Ja, ich hätte nie gedacht, dass Simo so eine große Rolle spielt.
Dass halt eigentlich noch von außen noch eine andere Bedrohung da ist, hätte ich gar nicht unbedingt erwartet, wenn man jetzt den Comic halt kennt, ne? Wo das ja ein rein internes Ding ist. Und von außen ja nichts Bedrohendes da ist.
Und wie gesagt, was mich halt sehr gewundert hat, ist, dass Captain America nicht gestorben ist. Damit hatte ich fest gerechnet. Also, dass entweder Tony Stark stirbt, was ja, im Endeffekt, ich weiß gar nicht, ob jetzt Robert Downey Jr. das für weitere Filme unterschrieben hat.
Soweit ich bin, hat er für die beiden Avengers unterschrieben.
Okay, weil, wie gesagt, das wäre so ein Thema gewesen, okay, einer von den beiden hätte ich jetzt sterben lassen. Also, ich hätte erwartet Cap, weil, wenn sie Robert Downey Jr. verlängert hätten, auf Chris Evans kann man halt verzichten. Also, ich glaube, Chris Evans ist nicht so wichtig wie Robert Downey Jr. in der MCU.
Das stimmt schon. Ja, was ich noch, die einzige Szene, die wir ganz kurz vergessen haben, es gab noch dieses Flashback, wie der Winter Soldier gegen die fünf anderen Winter Soldier oder gegen einen der anderen Winter Soldier antritt. Und da hatte ich auch schon so das Gefühl, okay, das sind jetzt auch halt sehr starke Jungs, aber auch.
Wollen wir die stärker?
Genau, also wesentlich stärker als der normale Winter Soldier. Wäre vielleicht auch interessant gewesen, dann die gegen die Avengers antreten zu lassen, aber das. Der Film hatte schon viel Martial Arts, muss man sagen. Und das hätte es auch echt nicht mehr gebraucht.
Was mir noch ganz gut gefallen hat, muss man noch sagen, Iron Man hat ja keinen Jarvis mehr, sondern Jarvis ist ja jetzt Vision. Und Friday hat mir sehr gut gefallen, weil sie hat immer gesagt, ja Boss. Stimmt. Also fand ich sehr cool, die KI, dass er sozusagen eine neue KI hat, die hat er ja schon im letzten Avengers-Film gehabt, nachdem ja einfach sein Jarvis leider irgendwie Vision verschmolzen ist. Aber wie gesagt, fand ich sehr cool und auch die neue Rüstung von Iron Man gefällt mir sehr schön.
Ja, das stimmt.
Hast du eigentlich heute ein Spezialpaket beim Kino genommen? Also gab es bei euch auch? Also ich habe hier so ein Avengers-Glas so bekommen und so eine Avengers-Tasse und so
eine Spielfigur. Nee, weil ich immer so ein bisschen snobby in so ein Pseudo-Kulturkino gehe. Das ist, ich weiß, bist du es Münchner, ne? Genau, ja, genau. In Hamburg haben wir ein Kino, das Savoy. Ich würde auch gerne Werbung für machen, das ist ganz cool, das hat halt eigentlich nur Filme in Originalsprache
TV.
Und ist immer unheimlich komfortabel, also hat die bequemsten Sitze, du kannst dich zurücklehnen, Füße hochlegen, aber die haben dann nicht so wie die großen Kinoketten diese Spezialpakete in der Regel.
Okay, was bin ich dieses Jahr richtig genervt, ich bin immer so ein Premieren-Fan und habe da ewig lang dann schon geguckt, ja wann ist jetzt Premiere? Hab dann beim Cinemax Karten gekriegt und irgendwie 3 Wochen später hat dieses Kino um die Ecke auch so Vorführungen gemacht. Ich bin jetzt mal gespannt, ich muss mal meine Kollegen beim Cinecast mal fragen, wie man an so Pressevorführungen rankommt. Also das ist für mich einmal reizend, so eine Pressevorführung mal reinzuholen.
Häng ich da auch ruhig mal an Matthias, der kann da auch, also der macht ja, schreibt ja noch sehr viele Texte für einen Blog, die Nacht der lebenden Texte, und besucht ja auch regelmäßig. Okay. Pressevorführung.
Ja, aber kann man als so Blogger, YouTuber, kann man aber so Pressefahrten schon überhaupt mitnehmen? Ich dachte, man braucht einen Presseausweis für sowas. Oder wird man da eingeladen vom Studio? Wie läuft sowas?
Du wirst dann tatsächlich, nee, du gehst nicht vom Studio, vom Verleih, beim Filmverleih. Der organisiert ja die PVs und theoretisch brauchst du keinen Presseausweis. Das ist eh relativ. Es gibt, glaube ich, auch 1000 verschiedene Presseausweise. Das ist ja auch nichts, was dir irgendeine Behörde ausstellt oder so. Im Endeffekt reicht das, wenn die halt sehen, okay, du bist das und das Medium. Je nachdem, was für ein Verleih, wollen die wahrscheinlich dann deine Reichweite in Erfahrung bringen oder auch nicht. So, ich meine, es tut denen ja auch nicht weh, ob da jetzt halt bei einer PV, die eh nur morgens um 9, da ist eh nur der halbe Saal voll, ob da jetzt noch irgendwie 5 YouTuber mehr drin sitzen oder 5 Blogger, Podcaster.
Reichweite ist Reichweite für die Zahlen sozusagen.
Kommt dann immer so ein bisschen auf den Film an, glaube ich. Und natürlich ist das bei Star Wars wesentlich schwieriger. Ich war jetzt auch immer mit Matthias das war ganz schlimm, Gods of Egypt. kann ich nicht empfehlen.
Okay. Ja, aber ist ja interessant. Also wie gesagt, liebe Zuschauer, ihr müsst jetzt einfach fleißig runterladen. Ihr könnt auch den Podcast mehrere Male runterladen. Gar kein Problem. Ich habe unendlich viel Traffic. Ladet einfach runter, dass wir im nächsten Filmverleih hier bei Disney sagen können, passt mal auf hier, 10.000 Folgen. 10.000 Downloads pro Folge und dann kriegt ihr auch solche Previews eine Woche früher. Weil wie gesagt, was mich ja geärgert hat, ist das Presseevent gleich die ganze Woche vorher war. Und hier natürlich die Reviews von mehreren Seiten schon vorher kamen. Und das ist natürlich für so kleine Podcaster wie uns natürlich immer schon ein bisschen schwierig, dann sozusagen mitzuhalten. Weil natürlich schaut man sich die Reviews aus, man hat da persönliche Vorlieben, einfach an, sobald sie da sind. Wie gesagt, Leute lassen sich auch manchmal gern spoilern.
Wenn du tagesaktuell sein möchtest, dann musst du natürlich die PVs mitnehmen. Aber da wirst du wahrscheinlich kurz oder lang auch rankommen, ist kein Problem. Matthias hat ja auch dann eigentlich, macht das eigentlich, da hat ja auch Civil War in der PV gesehen. Nur für diesen...
Wie gesagt, liebe Zuschauer, wir müssen uns nächstes Mal bei ihm einschleimen, weil die nächste Folge wird über Pokémon sein, da jetzt ja Pokémon Go und Pokémon Sonne und Mond ja immer mehr Details rauskriegen und ich möchte einfach so ein bisschen in die Retro-Atmosphäre mal wieder gehen und eben so ein bisschen an die Zeiten von dicken Gameboys und blauen Cartridges mal zurückgehen, weil der Podcast soll ja nicht nur Filme und Serien haben, sondern auch Retro im Endeffekt. Ich werde auch Ron Air einladen, den man noch aus dem Retro-Podcast kennt. Das heißt, es wird hier ein wildes Potpourri der Nerd-Sachen werden, wie auch cool. Nerdcast. Soll überhaupt kein Film- und Fernsehcast werden, sondern im Endeffekt so alles ein bisschen abbilden. Aber auch mal aktuelle Sachen haben. Wir werden zum Beispiel in den nächsten Folgen hoffentlich den Tom Wendel dabei haben. Der macht End Me, das ist im Endeffekt zu Serious Gaming, wie man sozusagen Kindern beibringen kann, Ameisengehirne zu programmieren sozusagen. Man hat dann 200 Ameisen, entweder Kriegerameisen, Sammlerameisen, sowas sind, und das programmiert man alles in C-Sharp nach. Es wird ein Thema werden und wie gesagt, es ist buntes Potpourri. Ich kenne halt jetzt so viele Leute in Twitter und im Real Life, wo ich einfach mal gerne mit denen einfach mal auch öffentlich reden würde über ganz viele spezielle Themen. Genau, und wie gesagt, Pascal, du bist gern immer eingeladen. Ich habe auch gesehen, bist du auch nicht auch
Game Dev? Genau, ich bin auch Programmierer. Ich mache jetzt immer viel dann bei Game Jams mit. Hab jetzt als letztes beim Low West Jam mitgemacht. Das ist ein Game Jam, wo man dann auf 64x64 Pixel reduziert war. Und okay, der nächste krass. Game Jam ist dann der Adventure Jam. Der ist, glaube ich, in 2 Wochen startet der.
Okay, machst du es dann im Juni?
Genau, aktuell oder? Bin ich. Also ich habe mal angefangen mit einem so einem Android Framework, aber bin jetzt auch auf Unity gewechselt und das ist ja.
Weil ich bin ja im Endeffekt Fachinformatiker und Ausbilder auch für Fachinformatiker. Und ich mache halt nebenbei so ein bisschen Unity-Programmierung, komme da auch den Tom Wendel ein bisschen her, weil der hat einen wöchentlichen Cast, den Octo Awesome Cast einmal sozusagen, das ist eine Videoserie auf YouTube und er hat jetzt auch ein Videotraining rausgebracht, wo er sozusagen in Minecraft für Anfänger programmiert mit so Turtles, im Endeffekt mit Computercraft, da wird es wahrscheinlich auch noch eine Spezialfolge geben, also da ist auch zum Einschalten, wie gesagt, @ Tom Wendel auf Twitter, einfach mal bitte folgen, den guten Kerl. Ich kenne jetzt schon seit ein paar Jahren. Er ist ehemaliger Evangelist bei Microsoft hier in München und ist ein richtig, richtig super Kerl und hat eben mit dem Patrick Kirsch da beim Rheinwerk Verlag, die mich auch immer wieder sponsern mit Büchern, eben da viel gemacht. Also von dem her, das wird alles hier in dem Podcast explodieren und Themen und jeder wird sagen, ah, Mann, fokussier dich doch, aber fokussieren wir noch nie meine eben. Stärke. Wie mein Blog sieht, da mal ein Blog, da mal das, da mal Gaming, da mal Streamer. Also ich bin einfach kein Mensch, der irgendwie geradlinig ist, sondern ich mache einfach immer irgendwie das, was mir
gefällt. Das ist auch besser so. Dann hat man nämlich auch länger seinen Spaß daran, glaube ich. Als wie wenn man...
Glaube ich auch. Genau, und jetzt machen wir jetzt nochmal richtig Werbung.
Ach so, oh Gott. Das
hauen wir hier mal nochmal raus.
Ja, okay, dann...
Die Leute, die jetzt... Wir müssen vielleicht mal einmal sehr laut sein, dass die Leute, die eingeschlafen sind,
ich kann nicht so laut sein, weil hören. Ich glaube, mein Mitbewohner schläft doch schon mittlerweile.
Ja, meine Freundin ist sowieso sauer, dass ich so lange aufnehme. Also von dem her, liebe Podcast-Hörer, bitte aufwachen. Wir haben 2:13. So, jetzt kommt nochmal der Werbeblock. Wer sowieso schon wach sein und aufs Klo geht, dann könnt ihr hier auch gleich nochmal Werbung hier von Pascal und von Welle Nerdpol hören. Die nächsten 3 Minuten gehören dir Werbezeit.
So, dann erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit bis hierhin, dass ihr es durchgehalten habt. Ich hoffe, es war recht unterhaltsam. Ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß. Und wenn ihr Lust habt, weitere Podcasts zu irgendwelchen nerdrelevanten Themen zu hören, dann könnt ihr uns sehr gerne besuchen auf www.werdenerdpool.de oder auf iTunes werdenerdpool eingeben.
Rezensionen schreiben, ganz wichtig. Auch hier natürlich, iTunes, aber auch bei euch mal, wichtig. Weil da hapert es bei euch.
Wir haben leider gar nichts. Das ist, wir haben jetzt auch erst angefangen, das in dem Podcast mal zu erwähnen, klugerweise, so nach dem 13. Soll helfen, glaube ich. Genau,
Ja, man glaubt gar nicht, wie viel das nämlich auch hilft, weil diese ganzen Podcasts wie Radio Nukular und so, die sind halt so hochgepusht, nicht nur wegen den Downloadzahlen, sondern natürlich auch wegen der Rezession, weil genau. iTunes geht da sehr krass beim Rating eben drauf ein.
Das ist definitiv wichtig. Ja, das wird uns natürlich tierisch helfen, aber ich hoffe auch, dass euch das vielleicht gefällt. Ja, und ansonsten folgt uns auf Twitter, @wellenerdpool, da ist auch nochmal ein Post mit den anderen Nasen auf Twitter von uns, dass ihr uns da auch gerne mit uns in Kontakt treten könnt, wie ihr lustig seid. Und ja, ich finde das sehr cool, dass du jetzt hier auch diesen Podcast machst und bin schon sehr froh, wenn ich irgendwann mal wieder Gast sein darf. Und wir werden wahrscheinlich auch dich irgendwann mal, ich habe jetzt das schon gehört, ich habe dich ja schon gefragt, ob du Lust hast, zu unserem Souls-Podcast so einen kleinen Einspieler einzusprechen, aber dass er wohl schon mal nicht jetzt so für dich ist.
Ja, nee, ich bin alt, also ich habe jetzt auch hier breitschlagen lassen, mir eine Wii U zu holen und dachte so, Kinderkonsole, boah, was ist los? Und das Schlimme ist, ich habe hier eine Xbox stehen, eine Xbox One, die irgendwie nie bespielt wird, egal was ich habe mit Halo und sonstigen Sachen. Ich glaube gar, also ich werde einfach alt, weil mir gefällt die Wii U. Ich spiele die ganze Zeit Mario Kart oder spiele hier irgendwie Star Fox und also, es ist schlimm, also ich werde glaube ich einfach alt. Es ist einfach vorbei, hier ist auf die 30
ja, ach, zu. So geht's mir doch auch.
Es ist einfach rum, die Sache. Ja, also wie gesagt, die Reaktion ist nicht mehr da. Ich bin bald in Rente dann und mache hier dann aus dem Altersheim den Podcast mit meiner Wii U oder meiner Nintendo NX. Es ist ganz schlimm. Also wie gesagt, auch mit Pokémon einfach wieder angefangen zu spielen, rote, blaue Edition auf der Virtual Console. Ich bin einfach ein alter Sack. Man muss es einfach leider so sagen. Ich bin einfach ein alter Gaming-Sack und es wird auch nicht mehr besser, glaube ich. Also es ist einfach vorbei. Ich werde jetzt einfach in Retro leben die nächsten 30 Jahre oder irgendwann sterben. Ohne moderne Spiele mehr zu spielen, es ist schlimm. Ich habe hier Halo rumliegen, ich habe hier Gears of War rumliegen, alles so permodern, so boah, coole Sache. Ich spiele das eine halbe Stunde, habe keinen Bock. Jetzt habe ich Mario Party mit meiner Freundin gespielt und war, glaube ich, die ganze Nacht fast am Zocken. Also einfach schwierig. Also es ist einfach die gute alte Retro-Zeit und wie gesagt, deswegen der Podcast ist wahrscheinlich auch so ein bisschen psychologische Bewältigungsmaßnahme meines Lebens. Aber von dem her wird es, glaube ich, spannend, die nächsten Folgen. Mich kann man eben auch sehen unter Mr. Turkleton auf Twitter, auf Facebook, auch wenn Facebook komplett irgendwie ignoriert wird bei mir. Aber auf Twitter ist einfach irgendwie mehr los. Man hat direkteren Kontakt zu den Leuten. Facebook kommt mir leider ein bisschen anonym vor, auch mit Kommentarfunktion. Also ich nutze es immer weniger. Also eher lieber auf Twitter @MrTurkleton, da kriegt ihr die volle Ladung. Genau, sonst MrTurkleton.de ist mein Blog, wo auch immer mal ein Buchreview zu Gaming-Themen kommt. Und eben ist auch der Podcast und sonst, wenn der iTunes-Feed hoffentlich bald funktioniert, dann wird er da auch mal eine Rezension dalassen. Ich würde mich einfach freuen und sonst bitte schön fleißig abonnieren und auch bitte Feedback geben in allen Kanälen, bei Twitter, bei Facebook. Ich lese jeden Kommentar durch, nehme mir das zu Herzen. Ich hoffe, die Klangqualität ist okay. Da bin ich sehr auf die Feedbacks gespannt von euch. Dann würde ich mich bedanken erstmal für die Aufmerksamkeit und auch fürs Einschalten und hoffentlich abonnieren. Und dann gebe ich die letzten Worte meinem Gast, okay, dem Pascal.
Ja, ich sage nochmal danke. Und wünsche dir ganz viel Erfolg und noch ganz viel Spaß mit diesem coolen Podcast-Projekt. Und ja, ich werde dich definitiv sofort in meine ganzen Podcatcher reinschmeißen. Dann sage ich jetzt einfach mal tschüss und bis auf Wiederhören.